rund um den Brustring.
Der Podcast
rund um den VfB Stuttgart.
Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
Hier ist Timo Hildebrand.
Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 258. Letzte Woche war es sehr lang. Heute reden wir nur über ein Spiel, aber auch über ganz viele andere Themen. Und ich begrüße erstmal ganz herzlich, nicht nur im Livestream, sondern auch später im Podcast an meiner Seite. Ich wollte Erik sagen, aber der hat gerade getrunken. Den Chris, hi.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Und dann nach langer Abwesenheit mal wieder der Erik. Hi, grüß dich.
Ja, hallo, ich begrüße auch alle, die nicht nur 20.30 Uhr hier online waren schon und uns zuschauen, sondern die auch schon damit gerechnet haben, dass es etwas länger dauert, die Vorbereitung.
Hallo. Und du hast kein Trikot angezogen, Erik, schön.
Ja, ich habe es mehrfach angeboten.
Ich auch nicht. Ist aber okay. Aber
da hängt der Pokalschal, das muss reichen und eine Fahne.
Sehr gut. Worüber wollen wir heute reden? Wir wollen natürlich zum einen reden über das 1-0 des VfB gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag, der erste Sieg der Saison und dann auch noch zu 0, nachdem wir vorher 8 Gegentore in 3 Spielen kassiert haben. Das ist doch auch ein kleiner Erfolg. Wir reden natürlich über den Deadline Day. Wir reden über unsere Nationalspieler, wir reden über die verschiedenen Losungen, wo wir überall hinfahren wollen, wir reden über den Europa-League-Kader. Wir reden über den nächsten Gegner aus Freiburg und zum Schluss blicken wir wie immer auf unsere anderen VfB-Mannschaften und auf die Leihspieler des VfB. Aber ich würde sagen, wir starten mal direkt rein mit den aktuellen Themen. Und welches aktuelle Thema könnte schöner sein, um fast die ganze Podcast-Folge zu füllen, Chris, als der Deadline Day? Und der begann ja für den VfB eigentlich schon in der letzten Folge, weil da wurde schon klar, dass Nick Woltemade zu Newcastle United wechselt. Es hat dann doch bis Samstag gedauert. Bis dann der Wechsel vollzogen wurde. Im Gegenzug kamen Badreddine Bouanani von OGC Nice, auf Deutsch Nizza, und Bilal Elkanous von Leicester City aus England. Und fast wäre noch Oyon Q gekommen, aber dem fehlte ein Kreuzband. Ich glaube, die ganze Geschichte muss ich nicht nochmal nacherzählen. Er war schon zum Medizincheck da, dann dem Vernehmen nach hat der VfB das bestätigt bekommen, was sie schon wussten, nämlich, dass er mit 16 Mal einen Kreuzbandriss hatte. Darauf hat der VfB wohl versucht, die Ablöse zu drücken. Und Leicester hat gesagt, nö. Und nicht Leicester, Entschuldigung, Genk. Der spielt bei Genk, hat gesagt, nö. Und ist halt nicht gekommen. Er hätte wohl 27 Millionen Euro gekostet, Chris. Bist du froh, dass er am Ende nicht gekommen ist angesichts dieses Preises? Oder bist du eher traurig, dass wir den koreanischen Mittelstürmer nicht bekommen haben?
Also ich bin zum einen wirklich ein Stück weit traurig, dass wir ihn nicht bekommen haben. Auf der anderen Seite, für das Geld sollte er vielleicht wirklich gesund sein. Und wenn unsere Ärzte schon mal was finden, dann sollte man da vielleicht auch nochmal drüber nachdenken. Und das ist schon eine Stange Geld. Also wir haben für 9 Millionen letzte Saison eingeholt, der keine Muskeln hat, wie es scheint, oder die schon vom Training überstrapaziert sind. Und jetzt 28 für einen, wo es passieren kann, möglicherweise, klar, kann bei anderen auch passieren, aber wo einfach eine Restgefahr besteht, und dann verstehe ich es eigentlich, dass man dann sagt, hey, nicht für den Preis, oder hey, wir wollen erstmal leihen, falls irgendwas dann ist. Wenn da die anderen nicht mitspielen, okay, das heißt, entweder wollen sie das Geld nicht, oder sie wollen es im Winter nochmal probieren, oder sie haben selber Schiss, dass was passiert.
Ja, wobei ich, wie gesagt, was ich so gehört habe und auch gelesen habe, ist, dass der VfB natürlich schon lange Bescheid wusste über diesen Kreuzband. Also sowas fällt ja heute, also über sowas weiß man ja heute Bescheid, ja. Und dass sie dann aber damit gesagt haben, also Moment mal, wir haben jetzt hier gerade was gefunden, jetzt wollen wir aber keine 27 Millionen zahlen, sondern 20, was ich immer noch ganz schön krass finde, dafür, dass der letztes Jahr für 3 Millionen von Celtic zu Genk gewechselt ist. Also es ist halt, okay. Wir können ja wenig sagen, Erik, ne, weil wir
genau,
haben auch
0 zu 80.
Ja, 90. Ja, genau. Also am Ende war es, ich fand es ein bisschen unbefriedigend, Erik. Ich weiß nicht, wie es dir ging nach dem Deadline, außer dass wir alle froh waren, dass es vorüber war, glaube ich, dieses ganze Theater. Fabio Vieira, an dem wir auch dran waren, ging am Ende ganz überraschend zum HSV von Arsenal. Ja, Erik, wie ging es dir nach dem Deadline Day?
Ja, also unsere Gruppe, wir haben ja so eine interne WhatsApp-Gruppe, das stand ja überhaupt nicht mehr still. Ne? Das war ja total, also ich weiß nicht, wann ich das zuletzt so erlebt habe, dass da so viel hin und her ging und dann hat der das Gerücht gehört und dann kam das und ach, der doch nicht und dann doch der und oh. Ich habe ehrlich gesagt versucht, das zu ignorieren, weil ich musste ein bisschen was arbeiten.
Was?
Ja, und dann irgendwie, na, als es dann hieß, dass unser Top-Transfer, dass der nicht kommt, oh, da habe ich schon gedacht, oh je, und dann stand ja auch irgendwo drin in der einen Nachricht, dass sie nichts, keinen Plan B haben dafür und dann lief ja der Deadline-Day langsam aus. Da habe ich schon gedacht, ob das so eine gute Idee ist.
Da möchte ich dir ganz kurz widersprechen, Erik. Für mich ist, selbst wenn es so gekommen wäre, oh, nicht der Top-Transfer gewesen, sondern Bilal El-Kanus ist für mich der Top-Transfer.
Mhm.
Da halte ich wirklich große Stücke drauf. Also,
okay.
Das ist, glaube ich, einer, der, an dem wir richtig Spaß haben können und werden.
Ich glaube auch, der wird ja so ein bisschen der Mio-Ersatz werden. Die haben also sowohl er als auch Buanani haben ja schon auf den Flügel gespielt. Ihr habt den Artikel bestimmt bei uns auf dem Blog auch schon gelesen. Die beiden sind aber eigentlich eher im Zentrum verortet. Das heißt, du hast jetzt zwei Spieler geholt und zwei abgegeben. Beide sind eigentlich eher zentral im offensiven Mittelfeld zu finden. Du hättest dann mit O noch die Mittelstürmerposition besetzt. Das Problem ist aber, dir fehlt ja, darauf kommen wir gleich, noch ein dritter Spieler, nämlich Dennis Undaff, der ist zumindest mal 6 Wochen Ausfall und ich glaube, auf diesen Ausfall hätte man auch noch ganz gern reagiert. Chris, wie ist denn das so die Bilanz, deine Bilanz der Transferperiode, aus der wir rausgehen mit de facto einem Spieler weniger als vorher, zumindest bis Dennis Undaff sein Innenband wieder ausgerührt hat?
Wenn ich jetzt, du müsstest verschiedene Positionen, glaube ich, einnehmen. Nehmen wir mal die Position von Ulrich Ruf ein, von ganz viel früher. Der würde jetzt
die Älteren erinnern sich.
Die Älteren erinnern sich. Der tanzt wahrscheinlich immer noch durchs Vereinsheim vor Freude, weil wir einfach ein riesiges Transferplus gemacht haben. Ich hoffe mal, dass man das bis zum Winter vergessen hat. Klar, das mit Undaff ist super kacke, dass da was passiert ist. Am Ende, ja, ich hätte gerne noch einen Stürmer gehabt, einfach als Alternative. Jetzt müssen es aber auch wieder mal die richten, die da sind. Und so ganz das, was gesagt wurde, wurde auch nicht umgesetzt mit. Man möchte ein bisschen mehr Erfahrung. Klar, man könnte jetzt sagen, ja, die haben ja hier auch schon hier El-Kanus mit Euroleague und Champions League. Ich glaube, Euroleague hat er gespielt, nicht Champions League. Hat er auch schon internationale Erfahrung und. Ja, alles richtig. Vielleicht wäre nochmal so ein Leader-Typ gar nicht schlecht gewesen. Auf der anderen Seite, wenn Entwicklungen, die jetzt schon angestoßen sind, ich gucke da in Richtung Chema Andres, wenn die so weitergehen, dann haben wir einen ziemlich schlagkräftigen Kader. Und ich glaube auch, dass wir einen guten Kader haben. Und jetzt vielleicht einfach dann, wenn dann komplett Nodermann ist, auch mal wieder ein bisschen mehr auf die Jugend gesetzt wird.
Ja, dazu kommen wir gleich auch noch. Ja, genau, also mit dem, was du sagst mit dem Kader, es gab ja dann diese Pressekonferenz vor dem Gladbach-Spiel, die meiner Meinung nach, die verdiente schon ein bisschen mehr Beachtung. Mir wurde es dann ein bisschen zu hoch gejazzt. Am Ende, wo aber Sebastian Hoeneß was ganz Interessantes sagte, also er war natürlich irgendwie enttäuscht. Das wollte mal so kurzfristig dann doch weg, weil er, glaube ich, auch viel auf ihn hält. Oder viel von ihm hält. Und da sagte er, naja, das Ergebnis der Saisonanalyse sei ja gewesen, dass man die Mannschaft zusammenhalten und in der Spitze verstärken will. Und dass man dann auch ein bisschen auf Erfahrung und Führung dazu setzen will und dazu bekommen will. Und das hat mich ein bisschen irritiert, weil, also ich, wenn ich so die ganzen Gerüchte durchgehe, die man lesen konnte im Sommer, da war wirklich kein einziges dabei, dem ich Erfahrung und Führung attestieren würde. Also kein Konstantelias, kein Kuya, genau, von Brighton. Kein Assignon, ich weiß nicht, wer da noch alles diskutiert wurde. Also man nimmt halt irgendwie das Gerücht um Robert Andrich irgendwie ernst. Aber ansonsten, also das wundert mich ein bisschen, weil natürlich wird dann viel erzählt, aber du hast ja wirklich so gar nichts in die Richtung gehört. Und gleichzeitig denke ich mir auch, und das haben die Kollegen von Vertikal was auch geschrieben, das haben wir, glaube ich, letzte Woche thematisiert, wenn du dir die Startelf anguckst gegen Braunschweig, dann sind wir im Schnitt 2 Jahre älter als die vermeintlichen Underdogs aus der zweiten Liga, die mit alten erfahrenen Haut gegen das Pokalduell gehen. Also normalerweise ist es ja so, wir spielen dann mit unserer blutjungen Mannschaft gegen irgendeine Zweitliga gestellte Altherrentruppe und kämpfen die am Ende und rennen den am Ende weg, aber das war ja nicht so. Also unsere Mannschaft ist nicht so jung. Aus unserer Dreier-Sicht sind die alle blutjung. Erik, aber wenn du dir anguckst, ein Nübel geht auf Diät. Ging das nicht persönlich? Nübel, ein Fürich, ein Mittelstädt, ein Undaf, den habe ich noch vergessen, die gehen, Karasor, die sind alle 27. Und ja. Also wie viel Erfahrung, also kannst du das nachvollziehen, dass sich Hoeneß noch mehr Erfahrung dazu wünscht, oder siehst du es eher so, dass wir eigentlich schon genügend Erfahrung haben?
Ich glaube, Erfahrung haben wir genug, ne? Aber es ist halt immer schwierig, so gruppendynamisch gesehen hat sich es eigentlich in der Vergangenheit gezeigt, dass bei Mannschaften, die schon irgendwie gute Erfolge erreicht haben, wenn da wenig Wechsel drin war in dem Team, wenn da wenig frisches Blut reingekommen ist von außen, ja, war es dann manchmal schwierig, dann wieder so richtig in die Spur zu kommen. Mhm. Deswegen, ja, so ein, die paar, die jetzt gekommen sind, die sind schon ganz gut. Ja, ja. Aber es fehlen halt auch noch ein paar Junge, die dann irgendwie nachkommen.
Jetzt möchte ich aber ganz kurz, Lennart, auch bei dir kurz reingrätschen. Ich glaube, es wird heute Abend mein Job so ein bisschen. Ich habe hier nebenher kurz ein bisschen recherchiert, das Durchschnittsalter nach zwei Spielen mit den Startformationen. Und Platz 1 ist ein Konstrukt aus Leipzig mit 23,97 Jahren. Mhm. Und Platz 18 mit 26,59 Jahren ist der SC Freiburg. Und jetzt verrat mir mal, wo glaubst du, liegt der VfB in der Tabelle?
Irgendwo im Mittelfeld.
Erik, was glaubst du?
Wenn ich mir die Start
wahrscheinlich, überlege. Wenn du schon so spitz fragst, würde wahrscheinlich eigentlich ganz gut dastehen, oder?
Wahrscheinlich auf Platz 2, ja.
Vollkommen richtig. Platz 2 mit 24,06 Jahren. Danach kommt Bremen mit 24,33.
Okay.
Braunschweig hat komplett umgebautes Team, muss man auch sagen.
Ja, okay. Ja, also wie gesagt, ich finde, nichtsdestotrotz hast du genügend, also diese Achse, das sind ja wichtige Spieler, Mittelstädt, Karasor, Demirovic, Undav, Fürich, das sind teilweise Nationalspieler. Stiller. Ja, also Stiller. Gut, Stiller ist noch ein bisschen jünger, aber das sind ja teilweise auch Nationalspieler. Und ja, also klar ist, das müssen sich alle ein bisschen mehr strecken. Das war aber schon vorher klar, das hätten wir auch ohne O gemusst, weil die ersten vier Saisonspiele waren jetzt noch nicht so überzeugend, dass ich sage, ja, das läuft so, wie es sollte. Ja, also ich bin noch nicht so ganz zufrieden, weil ich irgendwie gedacht habe, man könnte sich ein bisschen besser, man hätte noch ein bisschen mehr in der Hinterhand als halt diese drei Spieler, oder man geht halt nicht so ein Risiko ein und also wie gesagt, von dem Kreuzbandriss bei O muss man eigentlich gewusst haben. Und man pokert dann nicht und sagt, naja, mal schauen, vielleicht kriegen wir den für günstiger, wenn wir den Kreuzbandriss von vor 8 Jahren unter die Nase halten. Also, ja, aber nichtsdestotrotz, also ich bin weit davon entfernt, irgendwie zu sagen, okay, es ist, selbst wenn jetzt Demirovic für die nächsten 6 Wochen unser einziger Mittelstürmer ist, dass deswegen jetzt die Saison den Bach runtergeht und wir quasi schon uns aus Europa wieder verabschieden können für die nächsten 5 Jahre.
Aber auch hier, Demirovic wollte mehr Spielzeit. Ja. Jetzt hat er sie.
Ja,
das muss er auch jetzt nutzen. Jetzt muss er richtig zeigen. Also jetzt muss er abliefern.
Ja. Der hat ja auch genug gekostet, also der muss ja auch mal was liefern. Genau.
Ja.
Also er hat ja schon geliefert, 15 Tore, ne? Ja. Ja, aber dann war irgendwie so ein bisschen Flaute, aber hat dann eher so vorgelegt und das Spiel war nicht mehr so richtig auf ihn zugeschnitten. Aber jetzt ist seine Chance.
Und das ist es ja, also sie müssen ja beide, so auch Undav muss liefern. Und wenn
ja, gut, der ist ja jetzt krank erstmal.
Ja, aber wenn er zurückkommt, muss er trotzdem liefern. Und wenn wir jetzt aus der Saison rausgehen, ja, wieder
Neunter. Auch nicht schlecht.
Aber wenn wir jetzt aus der Saison rausgehen und wieder Neunter werden, und diesmal vielleicht nicht den Pokal gewinnen, weil nicht alle Bundesligisten reihenweise vor uns rausfliegen, dann haben wir auch ein Problem, weil dann haben wir nämlich einen sauteuren Kader. Ja, dann senken sich die Gehälter wieder, aber die sind ja insgesamt angestiegen. Und dann habe ich schon ein bisschen das Gefühl, dann denke ich mir, okay, zweimal Platz 9 hätten wir auch für günstiger haben können, als irgendwie 50 Millionen in zwei Spieler zu investieren. Also ich finde es schon eine wichtige Saison, auch was so die Bewertung auch von Fabian Wohlgemuth angeht, weil wir haben bisher viel Geld investiert und ja, wir sind Pokalsieger und das ist geil. Und wir spielen wieder in Europa. Aber das ist halt sozusagen, das ist halt die Brücke, die wir uns da gebaut haben mit dem Pokalsieg. Also so schön der war. Und du musst eigentlich mit diesem Kader, musst du eigentlich mindestens Sechster werden, oder Erik?
Siehst du es anders? Ja, europäisch musst du dich auf jeden Fall qualifizieren, am besten über die Liga halt, ne? Weil Pokal, wie du schon gesagt hast, ist ja immer noch ein bisschen Glück dabei, wen du da bekommst, wen du ausgelost bekommst, ja, wenn du dann gleich in der zweiten, dritten Runde Leverkusen oder Bayern kriegst oder sowas.
Ja, noch Glück
oder
hat,
in der nächsten Runde. Hm. Der Kelch ist ja an uns vorbeigegangen.
Oder auswärts Mainz. Also du, vielleicht erstmal
da. Ja.
da.
Ich möchte da unseren. Ja, genau. Ja, Chris, hast du das Abschiedsvideo von Nick Woltemade gesehen? Das hat irgendwie am, ich glaube, am Dienstag hat er das gepostet auf Instagram. Hast du es gesehen?
Oh, ja, es war so herzergreifend. Es war so schön.
Er ist trotzdem
auch nicht gesehen.
Trotz Video bin ich kein Nick Woltemade-Fan mehr.
Also, dass er das halt auch nicht kapiert. Also, ne, er sagt quasi, ne, dass er trotzdem VfB-Fan ist, aber dass er natürlich die Entscheidung für seine Karriere treffen muss, bla, 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 bla. Ja, das ist uns allen klar. Das Problem ist ja nicht, dass er gewechselt ist. Das Problem ist halt sein Berater. Gut, ja.
Er ist einfach komplett beschissen beraten.
Ja.
Nick, wenn du das hier hören würdest oder solltest, wechsel deinen Berater.
Ja.
Der Lennart hat Zeit, er ist gut.
Zeit. Also nichtsdestotrotz ist, wie gesagt, soll er in Newcastle glücklich werden, mir ist es egal. Ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass er sich da durchsetzt, weil ich sehe schon den ersten englischen Innenverteidiger, den einfach umgrätscht, wenn er versucht, dann den Ball abzuschirmen und irgendwie sich da durchzutribbeln, dann kommt die gute alte englische Blutgrätsch und daran hat sich auch nichts geändert. Und dann,
Ah, der hat den VfB ja so viel Geld in die Kasse gespült. Also das ist ja so, also der größte Transfer überhaupt bis jetzt und so.
Und das Geld liegt auch noch in der Kasse. Das Geld liegt ja auch noch in der Kasse.
Ja, zum Teil, ne? Genau, nee, aber allein das, also er hätte ja auch sagen können, nee, ich will nicht nach England, ich warte dann, ich bleibe noch ein Jahr hier und aber die 80 Millionen oder 85 plus 5 oder wie viel es dann letzten Endes ist, ja, das ist schon ein wichtiger Faktor für einen schwäbischen Verein.
Ja, ja. Bleiben wir bei Kaderthemen kurz, und zwar hat der VfB, und ich glaube, Chris, du hast es schon spitzfindig herausgefunden auf der Webseite der UEFA, hat der VfB seinen Kader für die Europa League benannt und auch da müssen natürlich dieses Mal Jugendspieler benannt werden, die vom Verein oder Spieler, die vom Verein selber ausgebildet wurden, da wir keine Spieler aktuell für die Bundesliga ausbilden, sondern nur für die dritte Liga, so bitter das ist, sind jetzt halt Leute wie Dominik Notnagel, der natürlich für die zweite Mannschaft in der dritten Liga ein super Spieler ist, Kapitän drinne, Alexander Kreuz und Thomas Castanaras, der momentan langwierig auch verletzt ist. Aber Hauptsache, er steht im Kader. Und dafür rausgeflogen sind Spieler wie Justin Diehl, Amin Aldakil, was ich schon ganz schön, also ja, der ist häufig verletzt, aber trotzdem, also du hast 9 Millionen Neuzugang und lässt den in Europa nicht spielen, finde ich krass. Justin Diehl ist bitter, weil der ist letztes Jahr schon rausgeflogen aus dem Champions League-Kader, was ich noch eher verstehen kann, weil er da auch noch ein Jahr jünger war und noch nicht so weit. Ich verspreche mir eigentlich von dem relativ viel in der Bundesliga-Saison, wenn er fit ist, gut. Ja, Fußballgott Pascal Stenzel, das ist sowieso ein Verbrechen, dass der nicht Europapokal spielt. Leo Stergiu finde ich auch interessant, jetzt wo man ja mit Wacknummern verlängert hat. Hat das darüber eigentlich letzte Woche schon gesprochen, ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, das kam raus, als wir an dem Tag, wo wir aufgenommen haben, meine ich. Oder war es am Freitag? Egal, genau.
Das war danach. Wagnumann war danach.
Genau. Wir haben ja, da können wir gleich noch drüber sprechen kurz. Wagnumann verlängert und dann hast du noch Asignon, dann, ja, du brauchst halt keine drei oder vier Rechtsverteidiger, deswegen liegen Stergiu und Stenzel raus. Keitel ist klar, Silas war, glaube ich, auch klar, Davig. Davig ist halt einfach noch nicht so weit. Aber Erik, vielleicht ganz kurz, was sagst du denn zur Verlängerung von Joscha Wagnumann, von dem wir alle dachten vor der Saison, dass er jetzt durch Lorenz Asignon ersetzt wird?
Das hat mich auch überrascht. Also ich bin kein allzu großer Freund von ihm. Da rege ich mich regelmäßig auf im Stadion oder zu Hause vorm Fernseher. Ja, aber gut. Ja, ist halt so.
Ja. Ja, also ich bin ein bisschen überrascht.
Hat mich jetzt kalt gelassen, sag ich mal.
Ja, also ich frage mich halt so ein bisschen, was die Strategie dahinter ist, weil du hast ja für Asignon auch eine Menge Geld ausgegeben. Jetzt wird Joscha Wagnumann bestimmt nicht mit einem weniger Gehalt verlängert haben. Du hast noch Stenzel als Backup und du hast noch vor allem einen Schweizer Nationalspieler mit Stergiu, auch für die Position. Der kannst du auch, glaube ich, der hat, glaube ich, schon mal Innenverteidiger gespielt, aber eigentlich ist er Rechtsverteidiger, also leichtes Übergewicht
auf dem Flügel. Da ist, glaube ich, Innenverteidiger, oder? Gelernter Innenverteidiger und spielt auch Rechtsverteidiger. So war es nämlich, glaube ich.
Ja, gut.
Aber dann. Ich kann es bei ihm tatsächlich noch ein bisschen nachvollziehen. noch nicht fit oder noch im Aufbau, ja, dann ist es jetzt einfach auch zu früh. Nartey hat mich ein bisschen überrascht, ja, tatsächlich, weil auf den hält ja Hoeneß große Stücke. Den habe ich
gar nicht aufgeschrieben, ja, genau. Mhm.
Keitel war mir klar, Silas auch noch nicht fit, noch nicht da. Noah Darwig, schade, aber halt auch noch nicht so weit. Und dann halt wirklich Alda Kiel, also das war so, boah, wie du es gesagt hast, viel Geld gekostet, bisher nicht viel gebracht.
Ja, ja. Gut, ich meine, immerhin kann diesmal keiner mehr kurz vor Toreschluss wechseln. Also auch Silas kann jetzt nicht noch den Verein kurzfristig wechseln, weil der bleibt da. Ich bin mal gespannt. Also jetzt auch nochmal mit Hinblick auf die Kaderdiskussion eben. Vielleicht ist der auch noch.
Wo war der in der Zwischenzeit?
Roterstein Belgrad. Du rennst dich an das 1:1.
Ach stimmt, den haben wir ja in der Champions League, genau.
Genau. Ja. Vielleicht ist der auch eine Option für diese Saison. Ich meine, das ist ein letztes Vertragsjahr. Ich sehe da schon kommen, dass das mit dem auch verlängert wird, weil der plötzlich kurz vor Weihnachten 3 Tore schießt. Mal gucken. Gut. Was haben wir noch? Die Auslosung. Über Mainz auswärts haben wir schon gesprochen, aber über die Europa League haben wir noch nicht gesprochen. Wir spielen zu Hause gegen Feyenoord Rotterdam. Nee, zuerst gegen Celta Vigo, dann gegen Feyenoord Rotterdam, dann gegen Maccabi Tel Aviv und dann gegen die Young Boys Bern. Chris, was sagst du zu den Heimgegnern? Wir haben ja letzte Woche so ein bisschen überlegt, was wir gerne hätten als an Gegnern. Wie zufrieden bist du mit der Auslosung?
Jetzt haben wir die Gegner. Es sind vielleicht jetzt nicht die super Namen, die wir uns gewünscht haben. Sagen wir es mal so. Ich sehe allerdings kein Team da dabei, wo wir sagen müssen, okay, das könnte sehr, sehr schwierig werden. Sondern ich sage, die können wir eigentlich alle zu Hause auf jeden Fall besiegen.
Ja, also Feyenoord, also
schwierig, aber nicht unlösbar.
Genau, also Celta Vigo, gehen hier wahrscheinlich in der Vorbereitung gespielt. Die werden halt wahrscheinlich genauso drauf gehen wie in dem Testspiel. Gut, Young Boys Bern, die haben letztes Jahr 5-1 weggemacht. Also das muss ein Sieg sein. Und bei Maccabi Tel Aviv sehe ich es ehrlich gesagt ähnlich, weil einfach die israelische Liga nicht auf dem gleichen Niveau ist wie die deutsche. Und auswärts geht's nach Basel, zu den anderen Vereinen, der 1893 gegründet wurde, nach Deventer, zu den Go Ahead Eagles, dem holländischen Pokalsieger, zu Fenerbahce, und das könnte, glaube ich, einer der schwierigeren Gegner sein, vor allem auswärts dann, und zu Roma. Erik, sagt zu deinem Leidwesen, kein Auswärtsspiel in Frankreich.
Ja, wir haben auch kein Spanien. Also ich bin ehrlich gesagt von der kompletten Auslosung, zumindest was so den, wo man sagt, so, ja, die Mannschaft würde ich gerne mal sehen oder das wäre geil, wenn man die hätten. Da ist außer Fenerbahce, was glaube ich für euch Auswärtsfahrer mal eine richtig geile Tour ist, oder Rom, aber das halt auswärts, aber zu Hause völlig enttäuschend. Und ich muss sagen,
wobei Feyenoord, das wird spannend. Also Feyenoord, die werden schon die Leute mitbringen. Das wird.
Aber das ist jetzt nicht unbedingt, ja. Ich habe ja blöderweise, ne, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier in dem Podcast outen sollte, ich habe es echt verpasst, diese Europa-League-Tickets zu kaufen, weil ich hatte echt so viel Stress auf Arbeit und ich habe irgendwie den Termin verpasst, wo ich meine Dauerkarten umwandeln konnte in die 4 Spiele und so. Ich habe mich so geärgert. Irgendwann ging es ja dann los, ne, und dachte ich, okay, jetzt ist der Termin, log mich ein. Und dann steht da, jetzt können alle anderen sich die Tickets kaufen, weißt du. Und ich habe gemerkt, scheiße, ich habe es verpasst. Ich habe mich so geärgert, paar Tage lang, ne? Und dann kommt die Auslosung und ich denke, okay, alles richtig gemacht. Da ist jetzt keiner dabei, wo ich mich jetzt wirklich ärgern würde, dass ich den jetzt nicht hier zu Hause gesehen habe.
Hm. Aber ich meine, kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Europa ist Europa. Ja. Und ich meine, du bist alt genug, um zu wissen,
dass. Reno das Messer noch rum in der Wunde, jetzt wo es gerade ein bisschen verheilt war, ne?
Ich kann dir da unter Umständen helfen.
Ich habe auch schon rumgefragt, der Chris hat sich auch schon angeboten. Genau. Das geht schon. Aber ich sag mal so, das hat meinen Schmerz gelindert. Also wenn da jetzt, was weiß ich, OGC Nice zu uns gekommen wäre oder irgendwie OSC Lille oder so, ich hätte mich so geärgert, oder irgendwie spanischer Verein, irgendwie was Geiles, da hätte ich mich echt geärgert.
Wir haben doch Celta Vigo. Was willst du denn?
Ja.
Aber ich muss, also, was ich gerade sage, du bist ja alt genug, um zu wissen, dass Stuttgart gegen Feyenoord eigentlich ein Traditionsduell im UEFA-Pokal ist. Das gab es in späten 90ern, frühen 2000ern so häufig. Gut, Also ich bin auf jeden Fall...
Aber zwei niederländische Gegner, ja, ich hätte mir dann lieber wenigstens... Also Freiburg hat es da ein bisschen besser getroffen, muss man ganz mal... Also die hatten ein besseres Losglück jetzt für mich gesehen, die haben zwei französische Vereine.
Ja, aber ich muss sagen, ich vertraue auch diesem Computer, weil wir haben jetzt zwei Schweizer Vereine und zwei holländische Vereine. Man darf auch nur maximal zwei aus einem Land haben, aber ich finde es ein bisschen wild. Zumal es ja auch nicht die Länder sind, die jetzt irgendwie besonders viele Teilnehmer stellen.
Ja, ne? Also wobei an sich, für mich klingt das so, oder fast alles machbar.
Ja, auf jeden Fall.
Also ist jetzt nichts so, wo ich denke, oh, da haben sie ja überhaupt keine Chance. Ist vielleicht auch ganz gut, dass nicht so ganz so klangvolle Namen sind.
Ja, die Roma ist dann ja, ist das vorletzte Spiel. Dann ist man hoffentlich schon ein bisschen mehr, also wenn wir es die Roma als erstes hätten, das wäre, glaube ich, schwieriger jetzt. Am 25. September ist das erste Spiel. Gut, da geht es dann gegen lass mich nicht lügen, Celta Vigo, genau. Dann geht's zu Fenerbahce schon. Also ja, es ist, finde ich auch, es ist eine machbare, also machbare Gegner, ich habe eine machbare Gruppe gesagt, aber es ist halt keine Gruppe mehr. Aber du musst ja natürlich, also du musst halt, so wie in dem Spiel, du musst dich halt strecken. Das ist auch die, also gerade so Gegner wie Deventer auswärts in einem 10.000-Leute-Stadion, ja, das wird halt ein Knochenjob und da kannst du halt nicht irgendwie so eine Larifari-Scheiße spielen wie im Pokal in Braunschweig. Ganz ehrlich, also da muss sich ordentlich gerafft werden noch bis dahin.
Das war ja, als die Auslosung war, ne, da hatte ich gerade Mittagspause und ich habe da hier den Livestream auf dem Handy dann laufen lassen, ne, und so die Kollegen um mich rum, die haben mit Fußball nicht so viel am Hut, ne, ja, oh, der ist wieder verrückt hier, muss der die Auslosung gucken, ne, und dann kam so, was war das erste Los, war glaube ich AS Rom auswärts oder so, ne, dachte ich, ach scheiße, ey, auswärts in Rom, ne? Das ist nicht das Einfachste, ne? Und dann kam irgendwie als nächstes noch Fenerbahce, wo ich auch dachte, das ist auch kein Geschenk, da auswärts hinzufahren und zu gewinnen, ne? Das Stadion ist ja so laut und alles, ne? Oh, ey, ich war dann gleich bedient, ne? Das ausgerechnet, diese zwei schweren Vereine müssen wir auswärts bespielen und zu uns kommen nur so andere Gegner. Naja.
Wobei ich mich auch ehrlich gesagt, ich bin froh, dass wir Feyenoord daheim haben. Also Feyenoord auswärts, das wäre auch happig gewesen, sowohl auf dem Platz als auch auf dem Ring.
Dafür habt ihr ja diese Goahead Eagles. Ja. Du fährst da bestimmt wieder auswärts, oder?
Natürlich. Also sorry, also ja. Basel, das ist wie ein Auswärtsspiel in Freiburg. das ist wie ein Bundesliga-Auswärtsspiel und nach Deventer sind es, glaube ich, von mir aus auch nur, also gut, von Stuttgart ist ja eh noch mal näher. Und Deventer, das sind für mich auch 3-4 Stunden maximal. Das ist eine längere Auswärtsfahrt. Das ist aus wie auswärts, keine Ahnung, Hamburg oder Bremen oder sowas. Also es geht. Nur, dass es halt unter der Woche ist. Gut, Nationalspieler haben wir gerade auch schon im Vorgespräch angerissen. Mittelstädt und Stiller stehen in der Startelf. Heute für Deutschland gegen in der Slowakei. Nübel und Leveling sitzen auf der Bank. Seitdem hat sich schon was dran geändert. Demirovic.
Nee, hat sich nichts geändert. Mittelstädt hat fast das 1-0 gemacht gerade. Ja, richtig guten Schuss abgeliefert.
Demirovic ist für Bosnien-Herzegowina unterwegs. El Canous war da und direkt wieder weg, weil er für Marokko in der WM-Quali spielt. Lazar Jovanovic spielt genauso übrigens wie Jovan Milosevic, unser verliehener Spieler für die U21 von Serbien. Finn Jeltsch spielt für die deutsche U21 in der Länderspielpause. Noah Darbich und Max Herwert in der U20, Florian Hellstein in der U19 und unsere Leihspieler Dennis Seim und Laurin Ulrich sind auch in den U-Nationalmannschaften unterwegs, aber kehren dann natürlich zu anderen Vereinen zurück. Und ansonsten hat die DFL heute noch weitere Spiele angesetzt, zwar bis zum Auswärtsspiel in Hamburg zum 30.11. Und es dürfte euch wenig überraschen, dass wir zu Hause, also das ist für mich aber schon ein bisschen, aber es liegt aber an den Wochen, an denen wir die Heimspiele haben. Wir haben quasi keine Samstagsheimspiele mehr bis 30. November. Auch danach wird sich wahrscheinlich daran nicht so wahnsinnig viel ändern. Das ist ein bisschen schade. Ja, ist ein bisschen schade. Die Auswärtsspiele sind dann irgendwie auch mal samstags, weil das dann die Wochen sind, wo keine Europa League ist. Aber ja, und dann, keine Ahnung. Könnt ihr alles nachlesen, die Spiele, wann die stattfinden. Und ich würde sagen, wir klicken jetzt mal zurück auf das Heimspiel gegen Gladbach. Zuvor noch unser kleiner Werbeblock, wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt. Oder wolltest du noch was sagen, Erik?
Ich wollte nur sagen, da sollte man sich jetzt doch wieder The Zone holen, falls man es nicht hat, weil die haben die Sonntagsspiele, oder?
Ah, ja, stimmt. Das stimmt, aber wir wollen natürlich...
Also falls ihr nicht aus Stuttgart seid und wollt die Spiele gern gucken, müsst ihr euch schon mal mit The Zone befassen.
Ja. Aber es ist auch gut, weil sonst würde ich kein Geld von den Halsabschneidern.
Na, jetzt auf gar keinen Fall mehr. Nee, da wirst du bestimmt noch nicht mehr eingeladen von denen fürs Interview vorm Spiel hier.
Werde ich sowieso nicht mehr. Genau, jetzt aber apropos Thema Geld. Also, wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das über Patreon tun oder über PayPal. Wenn ihr neu dazukommt, und das kann ich endlich auch mal direkt ansprechen, dann kriegt ihr vom Erik ein Starterpaket zugeschickt mit rund um den Brustring-Merchandise.
Ich kann es ja zeigen. Erzähl mal weiter, ich hol mal.
Ich erzähl mal weiter, genau. Vielleicht können wir dann noch Leute dazu bringen, uns als Patreons zu unterstützen. Und wenn ihr uns mit $10 im Monat unterstützt, wie der Daniel, dann, ich hätte Erik muten sollen, dann werdet ihr in jeder Podcast-Folge genannt, genauso wie der unterstrich Zylinder, der uns mit $5 im Monat unterstützt und stellvertretend für die Unterstützerinnen und Unterstützer auf dem $2-Level. Nennen wir diesmal stellvertretend den Vertikalpass. Und bei PayPal könnt ihr uns auch unterstützen, wie und wann und wo häufig ihr wollt. Und das Ganze setzen wir natürlich ein, um hier den Podcast am Laufen zu halten. Genau, es gibt tolle Aufkleber. Es gibt, was gibt's noch, Erik? Es gibt Armbänder und es gibt
Glücksarmbänder, damit der VfB gewinnt.
Genau, und Schlauchschals.
Und? Schlauchschein, oder? Genau. Den kann man auch, was man natürlich nicht tun sollte im Blog, den kann man sich auch natürlich so halb übers Gesicht ziehen, dass man nicht zu erkennen ist, ne?
Sehr gut.
Also da ist dann auch so schön unser Logo drauf. Ich kann das ja auch mal vormachen.
Genau, mach das.
Ich sag, einschalten.
Ich sag nochmal kurz, wo ihr das Ganze findet, alle Informationen dazu, findet ihr natürlich auf rundumdenbrustring.de und Erik zündet jetzt gleich live einen Bengalo und zündet damit eine Schaufensterpuppe an.
Stell mir das großartig vor, im Block hier vom Bengalos und einer macht das Ding hoch. Ne? Der Erik, ein Unterstützer!
Rund um den Brustring, genau. Gut. Ich auch gern, also wenn ihr eine Bank überfallen wollt, nehmt das nicht. Dann nehmt was anderes.
Apropos Unterstützung auf den Rängen. Erik, du bist.
Hast gerade was gesagt, ich hatte meine Kopfhörer ab.
Ja, ja. Erik, apropos Unterstützung auf den Rängen, damit kommst du zum Spiel gegen Gladbach. Wie geil war denn bitte die Choreo
Hammer.
Zu 100 Jahren Brustring über 4 Tribünen mit verschiedensten Motiven. Also wir hatten ja letztes Jahr schon über 2 Tribünen oder über mehrere Tribünen eine Choreografie, aber über alle 4 mit so einem Aufwand zum 100. Geburtstag des Brustrings. Das war schon krass, oder?
Ich muss sagen, ich habe am Morgen war das, als wir mit den Hunden draußen waren, haben wir jemanden getroffen und da hat die gesagt, ihr Sohn ist jetzt schon ins Stadion gegangen, weil die da irgendwas vorbereiten wegen dem Spieltag oder so. Ich dachte, früher morgen, es war um 9 oder so. Und das ist halt auch einer, der dann so mit so Choreo mit aufbaut und sowas, ne? Und da habe ich schon gedacht, ey, das machen die bestimmt was Großes, ne? Und wo wir dann ins Stadion gekommen sind, hingen ja überall die Schilder und dann habe ich schon gesehen, okay, sogar auf der Haupttribüne lag da Zeug und bis rum war schon irre. Also ja, also wir waren ja Teil der Choreo, wie alle anderen auch. Da hat man jetzt nicht so viel gesehen. Ich habe es mir dann zu Hause wirklich nochmal angeguckt und die Videos im Internet gesehen. Das ist ja wirklich absoluter Hammer, was die da wieder abgefeuert haben. Ja. Wahnsinn.
Ja, also riesen Respekt, angemessen des Brustrings. Über das Brustring-Trikot haben wir letzte Woche schon gesprochen. Das greifen wir jetzt nicht nochmal auf.
Chris, aber das von CC97 können wir mal aufgreifen, oder? Den Text, den sie dazu hatten, zu den aktuellen Trikots.
Genau. Ja. Das hat die haben darauf, also Kommando Kanzler hat darauf hingewiesen, dass sowohl das Wappen als auch die Vereinsfarben ja in der Satzung festgehalten sind. Und die beschweren sich schon länger über, über abgewandelte Trikots, zum Beispiel Wappen auf Trikots, die dann ganz in Gold gehalten sind. Wenn ich so hier den Chris anschaue, beispielsweise, oder halt ein Wappen, was weiß auf weiß gemacht ist, damit quasi unsichtbar. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ich konnte es auch nicht richtig nachvollziehen.
Also das Schwarze, das ist ja das dritte Trikot, ja. Ne? Also, dass man da ein bisschen kreativer wird und ich finde das sehr schön, ich habe das auch, das mit dem Gold und so, das haben sie ja jetzt seit Champions League, das war ja auch in Gold, das finde ich sehr schön, sehr gut gelungen, aber ich finde halt auch, ich habe mir das Weiß-Rote nicht gekauft, bis jetzt. Ich kaufe eigentlich immer alle Trikots, ich habe hinten alles voll hängen, ne? Weil mir gefällt das nicht, dass der so ausfranst, der Brustring. Da kann ich auch diese Kritik nachvollziehen, dass der immer mehr quasi Design-Element wird und gar nicht mehr so bleibt, wie er ist. Bei dem roten Trikot siehst du ihn ja auch fast nicht, weil der dann in einer anderen Rotfarbe so leicht abgesetzt ist und so. Also das kann ich absolut nachvollziehen, die Kritik. Aber ich finde, das dritte Trikot, da sollen sie ruhig kreativ sein, wie sie wollen. Meinetwegen auch mal, also schwarz, ich kaufe mir immer die schwarzen Trikots, weil ich die sehr mag. Ja, also, aber die, das wirklich, das Weiße, das sollte halt wirklich mit einem ordentlichen Brustring sein, mit Logo, mit allem Pipapo und irgendwelche anderen Designelemente, dass sie dann die Steffele da irgendwie reinmachen in das Weiße, in den Hintergrund oder irgendwas, ne? Da können sie sich ja austoben, aber das sollte schon erkennbar sein und nicht zu viel Shishi mit irgendwelchen Ausfransen da.
Ja, ich meine, wir hatten ja schon alle möglichen Trikots und ich habe auch, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, meine Benchmark ist aber noch das Trikot 2627 mit dem einen schöner ist wieder, dass da halt EMBW als Brustsponsor drauf war und dass der Brustring da so ein leichtes Tarnmuster hatte und das halt war als falsche Wappen noch. Aber ansonsten, da war nichts drauf, da war noch der Puma drauf, nichts. Gar nicht. Und ich weiß gar nicht, ob hinten noch was drauf war. Ich glaube, da war noch so ein leichter Rahmen um die Rückennummer, aber ist ja egal. Aber wenn du das schaffst, ja, meinetwegen den Brustring dann einmal durchziehen, vorne nur Ausrüster. Gut, das ist natürlich schwierig mit Jacko und diesen Punkten auf den Schultern. Wappen, Brustring, fertig. Keine Landkarten dahinter gelegt, kein Wald, kein Wein, einfach nur ein weißes Trikot. Aber das wäre ja langweilig, weil dann kann man es nicht verkaufen. Naja.
Ich bin gespannt, wann das erste Trikot mit dem Fernsehturm kommt und dann der Aufschrei da ist. Oh. Die blaue!
Scheiß Gigas!
Das dritte Trikot in blau mit dem Fernsehturm. Dann kommt was.
Aber ich bin gespannt, ob sie für die Europa League noch, da werden sie bestimmt auch ein schönes Trikot machen. Vielleicht nehmen sie sich, ich hoffe, sie nehmen sich die Kritik zu Herzen und machen da vielleicht ein richtig geiles erstes Trikot mit Weiß-Rot. Genau. Ich bin gespannt. Ich habe sie alle immer gekauft, die Weißen, aber dieses Jahr noch nicht. Das hat mir nicht gefallen mit dem ausgefransten.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie Bezug nehmen auf irgendeine ehemalige UEFA Cup-Saison.
Muss ja nichts Schlechtes sein, ja.
Das stimmt. Wir kommen mal zum Spiel gegen Gladbach, bevor wir uns hier in Trikot-Details verlieren. Und zur Startelf. Chris Wagnermann spielte rechts in der Viererkette. Jeltsch, Hendricks, Mittelstädt, denn sowohl Chef Chabot als auch Armin Aldekiel waren immer noch kaputt. Das heißt, wir mussten mit der gleichen Startelf oder zumindest mit der gleichen Innenverteidigung spielen wie gegen Braunschweig, nämlich mit Jeltsch und Hendricks. Karasor und Stiller davor wenig überraschend. Thiago Tomasch auf rechts, Leveding auf links, wie das ja neuerdings Mode ist bei uns. Undav und Dimirovic. Kein Chris Führich in der Startelf. Zu Recht?
Der hat sich erfolgreich aus der Startelf rausgespielt, ja. Also, wir haben gesehen, dass gegen Groß Asbach reicht. Für alles andere muss er jetzt nochmal zeigen, gerade. Also, er hat jetzt die 10 auf dem Rücken. Für ihn ist es vielleicht nur eine Nummer oder was, nicht so, für mich ist die 10 im Fußball immer noch was Besonderes irgendwie. Zehner. Aber ansonsten, dass das Wagnermann jetzt sich da wieder festgespielt hat, okay. Prove me wrong heißt es so schön, deswegen mach gerne. Ich fand so jetzt schon mal, um aufs Ende vom Spiel zu kommen, so summa summarum, fand ich Jeltsch relativ gut, relativ stabil. Deswegen, der hat es für mich komplett gerechtfertigt. Und der Rest, ja, hat sich, ich will jetzt nicht sagen, fast von alleine aufgestellt noch vor dem Spiel, aber da waren die 9 noch nicht da und der andere war weg. Von dem her, ja, war es okay.
Ja, du hast ja auch
gerade mal nachgeguckt, wann Chris Führich das letzte Tor überhaupt geschossen hat für einen VfB, also in einem richtigen Bundesligaspiel.
Und?
Habt ihr eine Idee? Also hier steht, kommt mir ein bisschen sehr lang vor, steht da am 27. April 2024 das 1:0 gegen Bayer Leverkusen.
Nee, hat
das zwischenzeitliche.
Der hat danach
1-0, das dann gegen 2:2 geendet hat, steht hier.
Der müsste eigentlich danach nochmal getroffen haben, aber also.
Schreibt's in die Kommentare.
Genau. Wann hat Chris Führich das letzte Mal für den VfB getroffen? Ja, das ist ja durchaus eine berechtigte Frage. Und wir gehen jetzt mal ins Spiel rein. Lebeling direkt mit einer ersten Chance, Erik. Schießt knapp vorbei. Bevor wir jetzt zu der Verletzung von Under und der Auswechslung kommen, wie fandst du den VfB? Wie ist der VfB ins Spiel reingekommen im Vergleich zu den letzten Spielen?
Boah, ich weiß auch nicht. Es ging zwar alles ganz gut los, und aber irgendwie hat man, als wahrscheinlich ist das so VfB-Fankrankheit, man hat die ganze Zeit gedacht, wir kriegen gleich sofort, wir kriegen bald einen rein. Also das war irgendwie, das sah zwar so ganz gut aus, war aber nicht von Erfolg gekrönt, und dann ist ja meistens so, dann fängst du dir wieder irgend so ein Ding und dann sind sie wieder alle, oh, was macht man jetzt und wie kann man damit jetzt umgehen? Und meistens brauchen die erstmal so ein Gegentor, so als Wachmacher, damit sie überhaupt das mal anfangen, ordentlich zu spielen. Und hier haben sie die ganze Zeit so seltsam gespielt, aber die anderen haben auch nicht viel besser gespielt. Also von daher, die haben auch irgendwelche wirklich gute Chancen. Ich kann mich da erinnern, wo da wirklich die Bälle so vorm Tor lang gekullert sind, wo nur einer mal einen Fuß hätte hinhalten müssen. Also, es war ganz crazy irgendwie. Ja. Hat sich komisch angefühlt. Vor allem nach dieser Choreo hast du nun gedacht, okay, die kommen mal raus und sind heiß wie Frittenfett und jetzt geht's los. Und die Kurve war ja von Anfang an da und die meisten im Rund standen ja auch und so die ganze Zeit, selbst auf den Sitzplätzen, und alle haben sie nach vorne gepeitscht, aber kam irgendwie nichts. Also kam irgendwie nicht so richtig viel zurück. Es waren so lauter Versuche und das hat nicht geklappt und da hat es nicht geklappt. Und irgendwann hat sich dann noch das Rund wieder ein bisschen beruhigt. Die Leute haben sich hingesetzt und haben gedacht, na, jetzt gucken wir uns das erstmal an hier.
Die Leute haben sich aber nur die auf den Sitzplatz. Ja, also ich weiß, was du meinst. Ich fand, und das ist natürlich auch, die Messlatte hing nicht besonders hoch, aber ich fand die Ansätze am Anfang schon besser als die letzten beiden Spiele. Was natürlich so ein bisschen so ein Bruch da reingebracht hat, war die Szene in der, ich glaube, es war die 10. oder 11. Minute, als Shuto Machino ganz unglücklich, und ich glaube, da kann man auch keinen Vorwurf machen, auf den Unterschenkel von Dennis Under fällt, ich glaube, nach einer Ecke oder nach einer Flanke. Er verliert irgendwie, springt hoch, verliert das Gleichgewicht, fällt um, und da steht dummerweise Dennis Under. Er fällt direkt auf ihn drauf. Under versucht dann nochmal weiterzumachen, geht dann noch einmal in Zweikampf und lässt sich dann auswechseln. Ich fand es interessant, wie er zur Seitenlinie gelaufen ist, sich an Seiten ausgeschmissen hat und ihm dann wieder eingefallen ist, was letztes Mal passiert ist, als sich ein VfB-Spieler außerhalb hat behandeln lassen, nämlich gegen die Bayern, und sich dann sofort wieder zurückgerollt hat. Aber Chris, das war schon, was hast du gedacht, als du gesehen hast, dass es bei UNDAF nicht weitergeht?
Ganz, ganz große Scheiße, ganz ehrlich, weil das sah in den vielen Wiederholungen, die da liefen, es sah so unglücklich einfach aus und so ungut, weil UNDAF ja überhaupt nicht in der Szene damit rechnet, dass da irgendwie noch einer ankommt und irgendwas. Das heißt, dein ganzer Körper war überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass es gleich plumps macht oder dass irgendwie was passieren könnte. Da fehlte also komplett die Anspannung, und dann, also ich wäre froh, wenn es im Endeffekt nur, Anführungszeichen, nur 6 Wochen sind und nicht länger. Unfreiwillige Urlaubsverlängerung für Herrn Undorf.
Ja. Diagnose ist anderes des Innenbandes, glaube ich. Es wird mit 6 Wochen Ausfall gerechnet. Das heißt, es wäre dann die nächste Länderspielpause, bevor es dann
genau. Na, wir haben ja einen Physiotherapeuten bei uns im Team, der hat schon gesagt, das wird wohl länger dauern.
Ja, ich gehe auch davon aus, dass das, du meinst das bei uns im Team,
rund um den Brustring-Team.
VfB hat natürlich auch medizinisches Personal, aber ja, also.
Wir haben Besseres.
Und 1-0 für die Slowakei.
Ah ja, tja, gut. War Mittelstädt schuld? Sonst ist mir egal.
Hat Wagner mal geschossen? Ach nee.
Nein. Der wird nur unter Labbadia nominiert. Dann kam Chris Führig rein für ihn in der 14. Minute, also quasi fast ein Startelf-Einsatz für Chris Führig. Und der VfB macht eigentlich ganz gut weiter mit einer Chance durch Tomasch in der 17. Minute, aber auch Gladbach, Erik, du hast das ja gerade schon so ein bisschen zusammengefasst, kam dann zu ersten Chancen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das eigentlich recht ausgeglichen alles, aber Gladbach muss relativ wenig dafür tun, dass es ausgeglichen ist, und eigentlich, wir haben ja letzte Woche auch über Gladbach gesprochen, eigentlich dürfte das Spiel gegen eine Mannschaft wie Gladbach, denen auch ihr Stürmer schon länger fehlt, die nicht viel auf dem Transfermarkt machen konnten, ich meine, die haben jetzt den besten Stürmer vom Absteiger geholt, da müsste eigentlich mehr drin sein als auf Augenhöhe, oder?
Ja, aber also ich hatte Gladbach eigentlich auch anders in Erinnerung, dass die viel mehr Alarm gemacht haben und auch viel treffsicherer waren und alles und bessere Kombinationen. Mhm. Aber ja, ich habe jetzt Gladbach nicht gesehen, die anderen Spiele, die sie jetzt schon hatten. Also das Pokalspiel, was sie hatten und das erste Ligaspiel habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie die... Ich habe nur irgendwie vorher gehört, dass die ganz okay gestartet sind in die Saison irgendwas. Ja, mehr weiß ich da auch nicht. Und da habe ich eigentlich gedacht, okay, das könnte schwierig werden.
Ja, wir haben ja letzte Woche über die gesprochen. Die haben, also was ich auch immer so auf Twitter lese, die haben vor allem kein Geld, um die Mannschaft richtig zu verstärken. Die müssen immer erst Spiele verkaufen. Die haben erst Player verkauft, der uns ja auch mal
Kopf zerbrechen. Nicht so wie wir. Wir haben Geld.
Genau, wir sind Schwaben, wir haben Geld. Und letzten Endes, genau, aber das ist es halt. Ne? Also du hast ja eigentlich genug Geld, um die Mannschaft auch entsprechend zu verstärken. Also, um es kurz zu machen, eigentlich darfst du dieses Spiel, wir haben es nicht verloren, aber du hättest es auch nicht verlieren dürfen, weil Gladbach geht ziemlich auf dem Zahnfleisch. Ja, die sind auch gefährlich. Stöger ist ein Spieler, auf den du immer aufpassen musst. Aber, ja, also, ich fand Augenhöhe war, das Spiel auf Augenhöhe war, hat dem VfB nicht unbedingt geschmeichelt. Und dann hast du ja auch die Chancen schon angesprochen, Erik. Und so gegen Mitte der ersten Halbzeit, Chris, fand ich, dass der VfB schon wieder so ein bisschen Gefahr lief, wie es der Erik ja auch schon gerade skizziert hat, das Spiel so ein bisschen aus der Hand zu geben, und so müssen wir schon wieder die Kontrolle zu verlieren gegen eine Mannschaft, die eigentlich nicht so gefährlich werden muss, wie, was hast du es gesehen?
Ja, tatsächlich, es war so, am Anfang habe ich ja gehofft, dass der Schwung von den Rängen rüberschwappt, dann ist es alles so immer mehr ins Stottern geraten. Also das ist der typische Sand im Getriebe-Effekt gewesen. Und das Sand wurde halt leider immer mehr, statt dass das Getriebe besser läuft. Und so musste Gladbach nicht sehr viel tun, um mitten im Spiel zu sein. Und das fand ich unnötig und schade. Mhm. Wobei ich Gladbach jetzt auch nicht so schwach sehe, wie es vielleicht gerade klang in den letzten ein paar Takes hier. Also die werden jetzt nicht unbedingt gegen den Abstieg spielen, die werden wahrscheinlich irgendwo im Mittelfeld auch sein. Nur mich hat's geärgert, weil wir ja wissen, dass diese Mannschaft ganz anders auftreten kann. Und wir haben es ganz arg oft schon gesagt, dass ganz vieles Kopfsache ist. Und ich glaube, da rattert's gerade bei manchen schon wieder zu sehr.
Ja, die sind schon, also ich habe das Gefühl, es ist schon wieder die Handbremse ist schon wieder angezogen. Du traust dich nicht oder wie auch immer. Ich glaube, du hast natürlich auch echt viele Gegentore kassiert. Aus doofen Situationen, also ich glaube, alle 8 Gegentore, die wir kassiert haben, sind aus purer Dummheit und fehlender Cleverness gefallen. Ja, okay, dann war vielleicht nochmal ein Distanzschuss dabei. Aber wie gesagt, diese 2 Tore gegen die Bayern, 2 gegen Union und 4 gegen Braunschweig, und dann ist, glaube ich, so ein bisschen die Angst drin, dass du halt schon wieder irgendwie ausgekontert wirst oder dir der Ball abgeluchst wird und du dann irgendwie schon wieder so ein Distanztor fängst und das merkt man der Mannschaft an.
Ja, wobei die 2 der Tore gegen Braunschweig, also ganz ehrlich, das sind solche Granatenschüsse, die macht der wahrscheinlich nie wieder in seinem Leben.
Ja, aber die könnte man auch halten. Den einen konnte man halten.
Wir können ja dann mal nicht ins Tor steigen, da kannst du mal testen.
Aber da können wir gleich mal festhalten, dass bei München-Gladbach bei dem Spiel war der Nübel eigentlich wieder der Alte.
Ja.
Also der gute Alte, den wir zu schätzen wissen. Also der hat ganz schön rausgefischt und gab es dann auch wieder Nübel-Nübelrufe und so weiter. Richtig. Der hat uns vor Schlimmeren bewahrt, dass wir relativ früh zurückliegen.
Ja, auf jeden Fall. Also pariert dann auch gegen Scully. Scully, keine Ahnung, in der 36. Minute. Und zur Pause stand es 0-0. Erik, wie war so dein Gefühl im Stadion zur Halbzeit?
Ich habe gerade mal hier unseren Chat mal nachgelesen, unseren WhatsApp-Chat, da habe ich irgendwie geschrieben, wenn das hier 0-0 zu Ende geht, ist alles okay und wir können festhalten, Nübel ist der Alte. Also ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass da noch viel passiert, eher, dass wir noch eins fangen. Mhm. Also da hätte ich 0-0 schon als ein gutes Ergebnis gesehen. Weil da wurden die Gladbacher auch immer wieder stärker und irgendwie haben wir nicht so richtig ein Mittel gefunden dagegen.
Ja, so ging es mir auch. Ich war auch unruhig, sagen wir es mal. Es ging weiter nach der Halbzeit. Honorar schießt knapp vorbei nach dem Querpass von Reitz in der 50. Minute. Da fand ich, sah auch wieder Wagnermann nicht gut aus. Da sahen wir alle nicht gut aus, aber das war wieder so eine Situation, wo ich mir dachte, das war zu einfach. Lewin sah in der 54. Minute gelb. Und ja, der VfB kam es halt immer wieder irgendwie an die Grundlinie, aber auch nicht.
Ach, weil du sagst, sorry, dass ich spreche, weil du gerade sagst mit gelb. Was war denn überhaupt mit dem Schiedsrichter los, ey? Die Gladbacher, die haben ja unsere übelst zusammengetreten, hier und da und dort, da gab's gar nichts. Und dann, ich weiß nicht, ob es jetzt das Foul war von Leveling, aber irgendwann, als wir die erste gelbe gekriegt haben, ich glaube Mittelstädt war das doch, oder
ja,
so.
Ja, genau,
ganz läppisches Ding. Also da gab's vorher wirklich, also jetzt ohne, dass ich jetzt die VfB-Brille unbedingt aufhab, ne, aber da gab es wirklich gegen uns härtere Dinge und dann Mittelstädt so ein läppisches Ding. Also die Schiedsrichterlinie habe ich nicht kapiert.
Ja, ich fand es auch ein bisschen, also ich habe es nur im Real Life gesehen, ich habe dann nicht unbedingt darauf so geachtet, sondern auf andere Sachen. Aber ja, es gab schon relativ viele gelbe Karten.
Im Stadion gehst du da schnell aus dem Sattel.
Ja, was mich einfach so gestört hat, ist, dass der VfB dann schon wieder keine Ideen hatte, wie er gefährlich vors Tor kommt. Ich meine, dass dein defensiver Mittelfeldspieler am Ende das Siegtor schießt, ist ja schon bezeichnend. Und gleichzeitig hast du dann immer wieder Gladbach, die wirklich gefährlich vors Tor kamen, übel pariert gegen Hack. Und da muss Jelsch gegen Maschino retten in der 61. Minute. Das war zwar am Ende abseits, aber das sind halt wieder so Sachen, wo du denkst so, also das Beste an diesem Spiel war wirklich, dass wir es gewonnen haben. Und das ist für mich auch ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer, weil normalerweise in der letzten Rückrunde hätten wir das Spiel halt verloren. Unterverletzt und dann kassierst du irgendwie von unserem Hack wieder das Tor. Und also das war wirklich das Beste. Es wurde nochmal gewechselt in der 64. Minute, Chris. Schema kam für Karasor rein und Jovanovic für Chris Führig. Und das ist ja eigentlich die Rückstrafe, wenn du ein- und wieder ausgewechselt wirst. Sebastian Hoeneß hat das hinterher damit begründet, dass er noch ein bisschen Frische reinbringen wollte und das führe ich ja quasi wie ein Startelf-Einsatz hatte. Man hat dann auch beim Tor gesehen, dass er ihn dann nochmal mit ihm gesprochen hat. Wie fandst du die Ein- und Auswechslung von Chris Führig?
Schwierig. Wirklich schwierig. Ich kann es verstehen, tatsächlich, dass er das gemacht hat, weil es so überragend war, Führig nicht. So gut war Führig nicht, der hat paar Sachen probiert, aber es war so standardführig. Deswegen nachvollziehbar schon, für den Spieler ist es halt ätzend. Nur, sag ich dir ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich Trainer wäre, ich würde es nicht anders machen. Also, wenn ich einen reinschmeiß und der spielt scheiße, Entschuldigung, wenn ich es jetzt so sage, also Chris Führig hat jetzt nicht in den letzten Rotz gekickt, aber er spielt aber nicht gut oder nicht zielführend und ich habe das Gefühl, ich bringe jemanden auf der Position, ich habe doch noch was anderes in der Hinterhand. Hätte ich mir vielleicht überlegt, gleich so zu machen. oder nehme ihn halt wieder raus. Und deswegen, ich kann es komplett nachvollziehen, dass man ihn dann rausgenommen hat. Im Endeffekt hat es jetzt nicht, glaube ich, nicht so viel Unterschied gemacht.
Ja, das stimmt leider. Und ich meine, also ja, man kann es dann schon nachvollziehen. Es ist natürlich für Chris Führig, der eh schon nicht gut drauf ist, nachdem er seine Rücknummer gefunden hat, seine Form immer noch sucht, schwierig. Also ich wünsche mir natürlich, dass ein Chris Führig einfach mal wieder in die Form der Vizemeister-Saison kommt und nicht ständig mit dem Kopf durch die Wand will. Und einfach mal guckt auch, wo die Leute stehen. Aber das in der Situation war das natürlich auch für ihn ausgewechselt zu werden, selbst wenn Hoeneß ihm das erklärt, hinterher. Finde ich.
Es gab ja vorher, bevor Chris Führig eingewechselt wurde überhaupt, hatte Maxi Mittelstädt ein paar Mal den Ball so auf seiner linken Seite so nach vorne gespielt. So. Und da sitzt hinter mir sitzt so ein alter Schwabe, der hat dann so, ich kann es jetzt nicht wiedergeben, aber der hat dann so gesagt, hey, der Chris ist nicht da, du kannst ihn nicht so spielen. Ja, und dann war irgendwie so ein paar Minuten später genau wieder so ein Ding, ne? Hey, der Chris ist nicht da, du kannst ihn nicht so spielen. Und dann wird der Chris eingewechselt, ne? Und dann spielt Maxi diese Pässe nicht mehr. Und dann irgendwie, naja. Aber ich habe es auch bei uns in der Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe habe ich ja auch geschrieben, dass ich die Wechsel, als sie passiert sind, nicht kapiert habe. Also warum er Karasor runternimmt, der für mich ja auch irgendwie alles ein bisschen zusammenhält, gerade die ganzen Veränderungen und gerade hier Undaf raus und so weiter, da brauchst du halt jemanden, der ein bisschen Stabilität gibt und so, einen alten Hasen. Habe ich nicht kapiert, da jetzt jemand reinzuschmeißen, der wirklich brand new zum VfB ist, ne? In der Situation, wo eh alles schon so ein bisschen am Kippeln war, einen Unerfahrenen reinzuschmeißen. Aber gut.
Gut.
Da hat ja Hoeneß, ja?
Karasor hat natürlich am Dienstag auch 120 Minuten gespielt, ne?
Ja,
das kann ein bisschen Belastungssteuerung.
Ist ja immer noch sein. Der Kapitän und so, ja. Aber da jetzt, ich meine, wir lagen ja nicht 3-0 vorn oder so, ja. Es war 0-0 und es schwankte immer so hin und her. Deswegen habe ich das nicht verstanden, Karasor runterzunehmen. Jovanovic für Führig, ja, okay. Ja, aber Karasor runter, ja. Aber gut, Hoeneß versteht halt mehr vom Fußball, deswegen sitzt er auf der Trainerbank beim VfB und nicht ich. Und es hat ja funktioniert, ne?
Ja. Genau, dann kam noch Nathai für Mittelstädt in der 74. und Asnion für Tomasch.
Asnion ging dann. Da habe ich ja auch nochmal in die Gruppe geschrieben. Das verstehe ich jetzt auch wieder nicht, den Wechsel. Ja, gut. Weil ich fand, Tomasch hat ganz schön Alarm gemacht und so. Der war überall zu finden und immer in gefährlichen Situationen, hat halt ein bisschen das Glück gefehlt und ja, dann auch, habe ich in dem Moment auch nicht kapiert.
Mhm. Vor allem Asenio hat ja dann, glaube ich, die offensive Flügelposition übernommen, weil Wagnermann war ja auch noch auf dem Platz. Nate, der kann auch Außenverteidiger spielen, das haben wir auch schon gesehen, in Sandhausen beispielsweise in der Vergangenheit, das geht schon, aber ich glaube, mir geht es halt vor allem um Frische, wobei Asenio, ich weiß gar nicht, ob der am Dienstag der war am ersten Spieltag gesperrt, ne? Gegen Tomasch kam dann, glaube ich, rein für ihn. Also ich glaube, ihm ging es vor allem um Frische und nochmal neue Impulse zu setzen. Ob man das dann mit einem Rechtsverteidiger tut und einem Spieler wie Nathai, der kaum Spielpraxis hat und jetzt auch nicht für die Europa League nominiert ist, das ist nochmal die andere Frage. Und Gladbach wechselte dann auch. Maschino ging runter, Kastrup kam rein, dann gab es nochmal Gelb wegen taktischen Foul für Scully. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt eigentlich relativ abgeflacht. Und Erik, wie überrascht warst du dann, als Leveling den Ball in der 79. Minute vor den Kasten flankte und Chema Andres das Ding reinwuchtete zu seinem ersten Bundesliga-Tor und seinem ersten Tor für den VfB Stuttgart?
Also das war ja bei uns vor der Kurve, ne? Mhm. Und das war irgendwie ganz komisch. Das ist manchmal so, manchmal fallen so Tore, da warten alle erstmal noch so eine Sekunde, ist das jetzt gerade wirklich passiert, ist der drin? Weil das sah so komisch aus, der flog auch irgendwie so lang und wurde dann verlängert irgendwie nochmal und dann hat er einfach mal so bupp und dann ist der so, der ist auch nicht scharf und irgendwie so reingefallen und alle stehen erstmal so da, so wie, was ist jetzt passiert? Oder Tor, ja, also wirklich so eine kurze Sekunde, um das zu realisieren, das war jetzt gerade ein Tor, weil das hat sich überhaupt nicht angedeutet, also es kam wirklich aus dem Kalten, ne?
Ja.
Aber haben uns natürlich gefreut, klar. Da flog auch Bier, ich bin nass geworden, kam aber irgendwas von oben.
Aber dann demzufolge nach erst mit Verzögerung, oder?
Ja, also ich weiß nicht, wie es anderen ging, die woanders waren, müssen wir mal rumfahren. Schreibt es in die Kommentare bitte. Also wirklich bei uns war es so, erstmal, wir haben geguckt, so Ecke, ja, hier Schals wedeln und so, ne? Und dann hörst du ja im Moment auf, wenn der Ball fliegt und dann so siehst du, Moment, der ist drin, okay, Tor, weißt du, also da haben alle so, normalerweise geht das sofort alles hoch, ne, wenn da ein Tor ist, aber da haben alle erstmal so, ist das jetzt ein Tor oder was? Das sah so komisch aus.
Ja, und Leveling mit der Vorlage, Chris, also ich finde, er bestätigt so ein bisschen seine aufsteigende Form, wieder auch mit dieser Vorlage. Wir waren ja schon zeitlich sehr unglücklich in der Rückrunde mit Jamie Leveling. Es sind kleine Schritte nach oben, aber ich finde, er ist wieder auf dem aufsteigenden Ast.
Die Richtung stimmt auf jeden Fall bei Jamie Leveling, auch wenn er beim letzten Mal, wo wir noch ein bisschen auch gemeckert haben, über vielleicht ein bisschen fehlende Cleverness oder sowas, das darf er einfach nicht überkompensieren oder denkst du, soll er einfach sein Spiel machen, er soll einfach der Jamie sein, der er sein kann, und das ist war in dem Fall gut, weil er ist auch drauf geblieben, er hat da durchgespielt.
Ja.
Und ich fand die Flanke eigentlich schon relativ gut. Also das, was Erik jetzt erzählt hat, wie es im Stadion war, ich habe es zu Hause ganz anders wahrgenommen, weil es war so, weil ich fand das schon, also wie Chema in der Luft stand auch und wie der dahin ist, ey, also. Und danach ist ja auch ein legendäres Bild jetzt auch noch entstanden.
Ja, dieses Jubelbild ist großartig. Also, ich glaube, der war selber am meisten überrascht von seinem Tor.
Und aber mich das freut so für so einen jungen Kerl, da reinkommt. Und ja, ich habe ja schon in den Spielen, wo er davor jetzt reinkam, immer auch schon gesagt, so, hey, Cema, auf den Auge haben. Der ist, glaube ich, ist wirklich, glaube ich, ein ganz guter so von dem, was er da spielt. Und das wird ihm richtig Auftrieb geben. Und der kann wirklich dann mal das machen, was wir uns letztes Jahr gewünscht haben, so ein bisschen Druck auf Carrasso und Stiller machen auch.
Ja, also auf jeden Fall. Das war, glaube ich, auch vor allem eine große Erleichterung bei mir, dass du dann doch noch in Führung gehst, weil ich hatte das schon, sah das schon aus 0-1 in letzter Minute rauslaufen und Gladbach hatte ja danach noch Chancen. Spannend fand ich die Wechsel 2, 3, 4 und 5 der Gladbacher, die kamen irgendwie alle auf einmal in der 84. Minute, glaube ich, wo ich auch denke, okay, ja, du bist drauf und dran, irgendwie da ein Tor zu machen, vielleicht gegen den VfB, dann lässt es wieder ein bisschen schleifen, dann wechselst du einmal, und dann, wenn du, liegst du zurück und dann wirfst du plötzlich 4 Spieler rein. Also ich meine, wir haben schon 4 gesehen, aber dass 4 Leute gleichzeitig eingewechselt wurden, habe ich auch lang nicht mehr gesehen. Ich glaube, da hat sich Gladbach auch so ein bisschen verzockt, wobei dann auch Leute wie Stöger, Reitz, Ulrich rausgingen, die ja schon eine gewisse Qualität auch haben. Und dann bringst du halt Spieler wie Chiarodia, Neuhaus, der mit 1, 2, 3, 4 Millionen, Luca Netz und Ranos, und dann denke ich mir so, okay, also so richtig habe ich Seoane da auch nicht verstanden. Also zuerst wechselst du gar nicht und nur einmal und nimmst einen Stürmer raus und dann schmeißt du 4 neue Spieler rein, als es eigentlich schon zu spät ist. Denn Nübel musste zwar gegen Neuhaus nochmal parieren in der 91. Minute, aber dann bringt der VfB am Ende das Spiel über die Zeit und nach schwierigen 2-3 Wochen mit dem Supercup, mit dem Unionsspiel, mit diesem Pokalspiel, holen wir die ersten 3 Punkte in dieser Saison in der Liga, spielen auch zu 0. Erik, wie war so dein Gefühl nach Abpfiff?
Ja, da freut man sich natürlich, wenn man gewonnen hat, ne? Aber richtig überzeugend war es halt nicht. Mhm. Das war also mit viel Glück und Dusel gewonnen. Das hätte genauso gut 0-0 enden können, das hätte genauso gut 1-1 enden können, das hätte man genauso gut verlieren können. Also das war keine überzeugende Leistung, fand ich. Mhm. Das war jetzt nicht so, wo man sagt, yay, jetzt sind wir in der Spur, jetzt läuft, jetzt wissen wir, wie der Hase läuft. Nee, da ist echt noch viel zu tun. Wir haben jetzt Dusel gehabt, Glück gehabt und jetzt daran dranbleiben, an den guten Sachen weiterarbeiten und die schlechten Sachen möglichst bald abstellen. Ja, also so richtig drauf ausruhen kann man sich da nicht.
Ja, ich glaube, so in die Richtung gehen auch die Kommentare auf Social Media. Der Chris hat geschrieben, noch einiges an Luft nach oben, spiegelt das ja wieder, was du auch gerade gesagt hast. Der Steffen, auch von unserem Podcast, schreibt auf Blue Sky, gegen besseren Gegner liegen wir bereits zur Halbzeit mit 1-2 Toren hinten. Erneut wenig erkennbares Konzept, stattdessen Gladbach in einer richtig schwachen Phase des Spiels irgendwie einen reingedrückt. Am Ende sehr glückliche 3 Punkte. Es wird nochmal betont, dass wir natürlich das zu 0, das ist natürlich auch schon der Abwehr Sicherheit geben kann. Der RSC schreibt, Union, Braunschweig, Gladbach, gleiche Probleme, es geht weiter wie in der zweiten Hälfte der letzten Saison, völlig unverständlich, dass diese nach einer kompletten Vorbereitung nicht abgestellt werden konnten. Es gibt wohl Positionen im Kader, wo der Konkurrenzdruck nicht hoch genug ist. Gut, das hört sich hoffentlich jetzt nach dem Spiel, haben wir da ein bisschen mehr, oder nach dem Transfers haben wir ein bisschen mehr Konkurrenzdruck. Und der Sven schreibt bei Twitter, glaube ich, ist das alles okay. Letztes Jahr und letzte Woche jammern alle über die Überlegenheit unzählbares. Jetzt haben wir mal einen dreckigen 0-0-Sieg. Im Laufe der Saison kann man ja noch an Schönheit und Erfolg arbeiten. Bei all der Hektik dieser Woche sollte man sich heute wirklich freuen können. Also der VfB hat auch, was auch selten vorkommt, einen geringeren Expected Goals Wert als die Gladbacher. Also Gladbach hätte erwartetermaßen viel mehr Tore schießen müssen. Und der Athanasius schreibt bei Twitter, naja gut, wir hatten halt auch das Pokalspiel in den Knochen. Also ich muss sagen, das interessiert mich recht deine Meinung, Chris, ich bin froh, dass wir gewonnen haben, ich war erleichtert. Ich gestehe der Mannschaft noch zu, dass es eine schwierige Woche war und dass Verletzungen dies, das, aber das hält halt nicht mehr gegen Freiburg als Ausrede. Und das hält auch nicht gegen St. Pauli die Woche drauf als Ausrede. Chris, wo liegst du auf der Skala zwischen Erleichterung und Ärger, dass es dann doch so knapp war?
Ja, was heißt knapp? Also, dass wir nicht Gladbach irgendwie 5-6-0 aus dem Stadion schießen, sollte, glaube ich, jedem klar gewesen sein. Mhm. Und wenn ich dann lese, weniger expected goals als der Gegner, okay, ja, das ist, wenn Bayern 90 Minuten lang hier gegen, Gott, nennen wir irgendeinen unbedeutenden Verein, Hoffenheim, 90 Minuten anläuft und Hoffenheim einen Konter hat und dann dadurch aus einem Elfmeter resultiert, den sie verschießen. Dann hat Hoffenheim Expected Goal von 1 und Bayern hat vielleicht von, weil sie keine richtige Torschance zusammenkriegen, von 0,4. Was ist dann? Also deswegen finde ich immer ein bisschen schwierig, auch wie die diese Werte dann ermittelt werden. Aber ob glücklich oder unverdient oder was weiß ich was, nee, du hast gewonnen, du hast wichtigen Dreier geholt, du hast das erste Heimspiel der Saison gewonnen. Und nach den Pokalminuten musstest du jetzt nicht unbedingt komplett glänzen. Eine Mannschaft, die jetzt, ja, man kann jetzt sagen, ja, eigentlich sind die ja schon lang zusammen, sollten sich eigentlich kennen. Trotzdem, mit den Schwierigkeiten, die du während dem Spiel auch wieder hattest, mit Undorf, mit was weiß ich was allem, vorm Spiel auch noch diese, wir erinnern uns zurück ans Pokalspiel mit Nübel, da war zuerst, was war, Man of the Match nachher, obwohl er so ein Ding da kassiert hat. Es waren so viele Fragezeichen und ich glaube tatsächlich, dass ein paar von den Fragezeichen jetzt Ausrufezeichen geworden sind oder zumindest einfach auch zur Seite gelegt werden können. Und deswegen, ich finde es vollkommen okay. Wir haben den ersten Dreier geholt im zweiten Spiel. Ich habe ja gehofft, dass wir jetzt schon 6 Punkte haben. Jetzt haben wir halt 3 Punkte. Es sind nach oben auch nur noch 3 Punkte. Also von dem her, es ist noch nichts passiert in der Saison.
Gut, bevor wir gleich auf den nächsten Gegner blicken und dann, wie es weitergeht, dann hoffentlich mit mehr Optionen und frischem Wind, haben wir noch eine Hörerfrage bekommen und die ist ganz interessant, weil die wurde jetzt zuletzt hoch und runter diskutiert. Und zwar schreibt der Winnie 1893 bei Blue Sky, es gibt bereits Stimmen, dass die Bundesliga international durch die Premier League abgehängt wird. Mehr Geld, bessere Spieler, mehr Titel. Beispiel Abgang Nick Woltemade. Wo führt das hin? Ist das für uns VfBler relevant? Warum können wir uns keinen guten Stürmer für 20 Millionen Euro kaufen? Hängt das zusammen? Hofft jeder auf die Premier League Kohle? Das sind natürlich sehr viele Fragen zum Auseinanderklammern. Ich kann vielleicht mal anfangen. Mir, wie weit die Bundesliga hinter der Premier League hinterhängt, ist mir ehrlich gesagt relativ wurscht. Weil ich erwarte nicht, dass der VfB in absehbarer Zeit, sorry, Jamie, einen Europapokal gewinnt. Ich sehe das aber nicht in den Sphären. Aber Erik, wie geht's dir auch gerade mit diesen? Sind jetzt einige Spieler nach England gewechselt, auch um beispielsweise ein Kaspar Janda, den wir von Nürnberg holen wollten, der jetzt bei Southampton spielt, glaube ich. Ist das Southampton? Ja, auf jeden Fall, der auch jetzt nach England gewechselt ist. Und die Nürnberger können ihr Glück kaum fassen, dass sie einen nach England verkauft haben. Ja, wie siehst du das?
Ich finde diese ganze Diskussion, ach ja, das ermüdet mich sehr, diese ja, Premier League, die haben mehr Geld und so. Das ist eine andere Struktur, da gibt es halt Scheichclubs, die dann auch sehr viel Geld in der Hand haben. Ja, Scheißclubs sind das auch teilweise, ja. Nee, aber ja, wenn du siehst, selbst Liverpool, die sich ja rühmen, die ja selbst Fangesänge haben, da, wo sie gegen die Ölclubs hetzen, ja, selbst die haben ja richtig viel Kohle diesmal ausgegeben in der Transferperiode. Ne? Deswegen, der Rest von Europa kann einfach froh sein, dass es da genügend Fans gibt, die jede Menge Kohle haben, die einfach mal, was kostet da hier so eine einfache Dauerkarte, schlechtester Platz, über 1000 Euro oder Pfund ja. Oder was? Ja. So die Drehe, ne?
Es trifft nicht überall zu, aber das Preisniveau ist schon krass.
Ja, ja. Dann haben die ja, wenn du da Fußball gucken willst, da gibt's ja ganz eigentlich nichts im Free-TV. Das läuft ja alles Pay-TV. Da kommt halt dann das Geld rein. Wenn die das halt mit sich machen lassen, okay. Wenn da Geld über die Kanäle reinfließt und auch zurückfließt in die Vereine, dass die Geld ausgeben können, wenn es da Scheiß gibt, die da investieren und Geld reinpumpen, um irgendwelche Spieler zu kaufen, von denen sie sich hoffen. Man hat ja das bei Paris Saint-Germain gesehen. Die haben sich Messi gekauft, die haben sich Mbappé geholt für viel, viel Geld. Nichts ist draus geworden. Ja, okay, französischer Meister, aber okay, die anderen können da nicht wirklich Paroli bieten. Ja, aber das, was sie eigentlich wollten, Champions League, haben sie nicht geschafft. Das haben sie jetzt erst geschafft, also aufgehört haben mit diesen riesengroßen Namen, sondern wirklich andere hochziehen. So, und wenn die halt meinen, in England irgendwelche großen Namen kaufen zu müssen, dann müssen sie das tun. Und wir sind ja in der guten Lage, verkaufen zu können. Wir müssen ja nicht, ja, wir können ja. Und wenn wir da einen guten Erlös erzielen, gut für uns, wiederum gut für die deutsche Liga, weil das Geld ist ja dann hier vor Ort. Wenn wir Glück haben, kaufen wir ja dann vielleicht auch oder nutzen wir das ja auch mit für die Jugendarbeit und alles. Ein Teil davon geht vielleicht auch wieder ins europäische Ausland, irgendwo nach Genk oder wo wir dann vielleicht Spieler kaufen. Ja, so sei es, ja. Also ich meine, ich sehe da nicht das große Problem.
Ja. Chris, wie siehst du es?
Solange wie bei uns 50 plus 1 bleibt, sag ich mal.
Ja, es Geld regiert einfach in dem Fall das Geschäft und in England liegt gerade das meiste. Mal gucken, wie lange das so bleiben kann und wird. Es ist wie immer mit solchen Blasen, die werden größer und größer und irgendwann platzen sie. Du musst halt auch in die Folgekosten denken. Guck dir Chelsea an mit ihren wie viel Spielern? Mhm. 50, was weiß ich, Spieler und die verkaufen immer noch welche und keine Ahnung, was da los ist. Und klar ist die Bundesliga da ein Stück weit abgehängt. Nur, was bringen dir die besten Stars, wie es Erik schon gesagt hat, wenn du keine Mannschaft auf dem Feld hast? Und auch da ist der typische Ligabetrieb, Teams wie St. Pauli oder so, die sich in jedem Spiel einfach zerreißen, die haben auch, die spielen auch gegen die Bayern gut. Und wenn die Bayern ja das die Benchmark sein wollen im deutschen Fußball, was sie zumindest im Managementbereich auf jeden Fall nicht mehr sind. Deswegen, ja.
Ich meine, die Bayern haben auch Harry Kane gekauft, ne, aus der Premier League.
Ja.
Darf man auch nicht vergessen. Also ich meine, es geht ja auch, ne, wenn du da ein bisschen das Geld zusammenkratzt.
Ja, nur ich tu mir da echt schwer dann zu sagen, ja, da wo das meiste Geld liegt, da wird auch der beste Fußball gespielt. Ein Stück weit, ja.
Auf keinen Fall.
Aber wenn es halt wirklich so wäre, dann gucken wir mal nach Saudi-Arabien, da liegt auch jede Menge Geld und ich weiß nicht, ob da so viel Fußball, guter Fußball auch gespielt wird. Ja, so sind die Gegebenheiten, müssen wir uns einfach dran gewöhnen. Ob es dann heißt, oh, die Bundesliga ist eine Ausbildungsliga. Ja, puh. Was sagt Italien? Was sagt Spanien? Weil wir haben vielleicht in Deutschland einen großen Verein mit Bayern und Leverkusen will einer sein. Dortmund ist einfach zu doof, einer zu sein, ganz ehrlich. Und Leipzig ist so seelenlos wie, keine Ahnung, mir fällt kein passender, eine leere Red Bull-Dose vielleicht. Also,
ja, die haben doch auch den, wie heißt der, Xavi oder so verkauft, ne?
Ja, ja, für weniger als für Woltemar.
Ja. Ist egal. Aber ich meine, selbst wenn wir als weltweite Ausbildungsliga oder ist ja auch okay. Ich meine, letzten Endes zählt ja die Identifikation der Fans mit dem Verein und wenn wir halt junge Spieler aus der eigenen Jugend hochziehen und die dann gut machen und die dann, was weiß ich, international spielen, dann sind wir auch irgendwie ein bisschen stolz, wenn dann, wie damals, wo Timo Werner dann bei Chelsea gespielt hat oder so. Also,
vielleicht ja.
Ich finde immer noch, Timo Werner kommt hier immer
siehst,
recht weg übrigens. Also ich hatte ja seinen Cousin bei mir in der Schule, in der Klasse, der war damals in der 5. oder 6. Klasse und der hat da schon auch mal ein paar Sachen gedroppt und das, was da an eine Scheiße auch auf Timo Werner abgeladen wurde innerhalb vom Verein.
Naja, das stimmt schon.
Ich konnte es tatsächlich verstehen, dass er da auch sagt, hey, habe ich keinen Bock mehr drauf. Also, ja. Aber ein ganz anderes Thema. Ja, die Bundesliga ist ein Stück weit abgehangen oder abgehängt. Trotzdem wird England nicht Weltmeister.
Ja, also wie gesagt, ich finde auch für uns als also für mich als VfB-Fan hat das, also ist schon, für mich hat das schon relativ wenig Relevanz, ob jetzt Bayern noch Topstars kriegt oder nicht. Also den Topstar, den die weniger kriegen, ist mir sogar recht. Ja, also ich brauche keine Topstars in der Bundesliga. Ich bin VfB-Fan. Ich habe gerne Topstars beim VfB, ja, wenn die dann auch in die entsprechende Leistung zeigen und nicht nur das entsprechende Geld verdienen. Aber ob jetzt irgendwie Weltstars in der Bundesliga spielen, ja, das ist ganz nett. Aber ich meine, Olise ist auch kein Weltstar, ja. Das ist trotzdem ein krasser Kicker, ja. Und dann gucke ich mir lieber den an, der irgendwie ein kommender krasser Kicker ist, als dass ich sage, oh, da ist der große Arjen Robben, den man schon da und da gesehen hat. Der spielt es in unserer Liga. Ist mir doch scheißegal, wer bei Bayern spielt. Mal auf gut. Ja, ist ja so. Also auch Harry Kane. Ja, klar, aber mich nervt er ehrlich gesagt eher, ja. Weil der halt so wie Lewandowski früher immer für ein Tor gut ist, ja. Also keine Ahnung, ich kann dieses, wir brauchen aber die großen Stars in der Liga nicht, da kann ich nicht viel abgewinnen.
Ich war ja in den USA und habe da auch ein Spiel angeguckt von Inter Miami, wo ja die ganzen Suarez und Messi und so, aber dann hast du halt auch, weißt du, wenn da einfach nur Geld da ist und sich da einfach nur Stars gekauft werden, dann fehlt da halt auch irgendwie so richtig die Substanz, weil dann gehen viele Zuschauer gefühlt nur hin, um da einen Star, um einen bestimmten Star spielen zu sehen. Also es gab da genau zwei Fangesänge bei dem Inter-Miami-Spiel. Das eine war Messi, Messi, Messi. Und das andere war irgendwas Spanisches, habe ich nicht verstanden. Ja, also was anderes hatten die nicht. Die haben keine, da ist nichts gewachsen, keine Fanszene, da ist keine Identifikationsfigur da wie bei uns, wenn jetzt jemand von der Jugend hochkommt und ja, man fiebert dann mit oder man sieht da jemand in der Bundesliga besser werden oder sowas, ne? Sondern wird halt einfach zusammengekauft, ne, nur Namen und dann irgendwie die aufs Feld gestellt und gehofft, dass da jemand kommt, um sich das anzuschauen. Ne?
Ja. Gut. Schönes Schlusswort. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter und gucken auf die Lage nach dem zweiten Spieltag. Auf die Tabelle brauchen wir es nicht zu schauen. Der VfB hat 3 Punkte und 2:2 Tore.
Jetzt steht ein, was noch gar nicht in unserem Dokument drin. Wir müssen mal auf die Kicktipp-Tabelle langsam mal gucken. Da ist Platz 1. Nicht, weil ich gut bin. Ich bin eher nicht gut gerade, aber nur mal so erwähnen. Also wir haben ein Kicktipp-Spiel wieder. Könnt ihr finden auf Kicktipp und dann rund um den Brustring heißt das. Nee, RUDB.
Genau.
Platz 1 ist aktuell Tor Rotte. Ich glaube, der Name kommt uns bekannt vor. Ne? Der oder die war schon ein paar Mal richtig gut. Platz 2, Harbor 93. Ja.
Und die Slowakei führt 2:0.
Okay. Platz 46 ist der Coyote übrigens. Platz 95 der Lennart. Platz 104 der Kinocast.
Ja, ich glaube, das sind aber zu wenig VfBler in der Startelf. Bei Deutschland jetzt. Nicht im Tippspiel. Genau, guter Hinweis. Ja, sollten wir dann auch wieder häufiger machen diese Saison. Der VfB spielt jetzt nach der Länderspielpause samstags in Freiburg. Dann folgt ein Heimspiel gegen St. Pauli am Freitagabend und dann geht es donnerstags schon weiter mit dem Heimspiel gegen Celta Vigo. Und wenn wir auf Freiburg gucken, da bin ich wirklich ein bisschen überrascht, weil die sind ja letztes Jahr am Ende 5. geworden, genau. Haben die ersten beiden Ligaspiele verloren. 1:3 gegen Augsburg und 1:4 gegen den Aufsteiger aus Köln. Sind im Pokal knapp weitergekommen. Im 2:0 bei den Sportfreunden Lotte. Haben Spieler wie Rizzo Doan abgegeben nach Frankfurt. Sildilla ist nach Eindhoven gewechselt. Röhl nach Everton, das ich irgendwie gar nicht mitbekommen habe. Michael Gregoritsch zu Pröntby. Und dann Zugänge, bei der Zugängeseite hat Spieler wie Suzuki, der von Pröntby wiederum nach Freiburg gewechselt ist. Irie von Troyes, Matanovic von Frankfurt, Treu von St. Pauli und Scherhan von Hertha. Klar, die Freiburg, die entwickeln auch immer gute Talente, aber so ein bisschen wundert mich das, diese Kaderplanung bei denen, weil mir habe ich das Gefühl, die haben ein bisschen Qualität abgegeben. Chris, wie schätzt du das ein, wenn du die Namen so liest, die da gekommen und gegangen sind?
Definitiv, also einen Doan hätte ich auch gerne beim VfB gesehen, sage ich. Ganz, ganz offen raus. Aber Freiburg müsste ja keine Sorgen machen. Die haben ja den Trainer des Jahres mit Julian Schuster. Und die werden schon ihren Weg gehen. Vielleicht ist jetzt diesmal kein Top 10 drin oder kein Europapokal, sondern vielleicht ist so eine angenehme Freiburg-Saison so um Platz 9 bis 13, sage ich mal.
Ja.
Und dann, ist halt krass, gegen Augsburg gleich zu Hause zu verlieren, in Köln so richtig zu verlieren. Oder war es zu Hause gegen Köln? Nee, war auswärts
in Köln. In Köln, ja. 4:1.
In Köln, ja. Da halt schon kleins auf die Mütze zu kriegen, also puh, da ist auf jeden Fall schon mal, ja gut, es ist Freiburg. Ich will jetzt nicht sagen, da ist schon mal Druck, weil Freiburg hat da noch keinen Druck. Ja. Die schauen sich das an und ziehen daraus die Schlüsse deswegen. Aber ich denke, die sind schlagbar.
Ja. Ja, das denke ich auch, also, weil der VfB gleich ist nochmal Länderspielpause. Momentan fehlen auch noch ein paar Spieler. Rosenfelder ist verletzt, Matanovic, Kieré, Osterhage, Niklas Beste, den haben die ja auch. Ja? Auch Osterhage von Bochum hat er, glaube ich, letztes Jahr gespielt. Der war auch nicht so schlecht bei Bochum, glaube ich. Und Niklas Beste, der dann von Benfica zurückgekommen ist, wobei der kam, glaube ich, schon während der Saison wieder zurück, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber nichtsdestotrotz, also ich sehe auch, dass sie schlagbar sind, einfach weil sie gerade in keiner guten Verfassung sind, weil sie den Saisonstart so ein bisschen in den Sand gesetzt haben, wenn man jetzt mal vom Pokal absieht. Die haben dann auch, genauso wie wir, die Europa League, haben das Glück, gegen französische Vereine spielen zu dürfen. Das macht den Erik froh. Aber Erik, wie siehst du das Spiel jetzt in Freiburg? Ich meine, in Freiburg tun wir es traditionell schwer. Zumindest die letzten Jahre, eine Zeit lang haben wir immer gewonnen. Wie blickst du auf das Auswärtsspiel am übernächsten Wochenende?
Also wenn die jetzt 2 verloren haben, ich glaube, die sind dann jetzt langsam mal angezündet, ne, dass die Stadion, dass die jetzt langsam mal auf die Straße zurückkommen wollen. Ja, Naja, kann man nicht machen. Kann man nicht ändern. Müssen wir ja ran. Müssen wir auch gewinnen mal. Oder wenigstens unentschieden. Aber lieber gewinnen wäre besser. Ja, die Gegner, die haben, sind schon nicht schlecht. Ich habe sie ja gerade mal... Na gut, den einen, den nicht unbedingt ein Heimspiel gegen RB Salzburg, okay.
Ich bin froh, dass der Kelch an uns rübergegangen ist.
Ja, genau. Genau, was haben sie noch? Utrecht, genau. Und auswärts, genau. OSC Lille, ja. Das ist natürlich OGC Nice haben sie. Die anderen kann ich jetzt gerade nicht erkennen hier. Ich habe hier irgendwo so eine sehr verpixelte. Ja. Aber auf jeden Fall schöne Gegner auswärts. Also da werden sie sich ganz gut freuen da für ihre Auswärtsfahrten.
Ja. Beim VfB wird immer noch Silas mit Sicherheit ausfallen. Stergiou ist, glaube ich, der müsste eigentlich wieder fit sein. Der müsste eigentlich wieder, zumindest im Training wieder. Raquez wird noch ausfallen mit seinem Nasenbeinbruch. Deal, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie bei dem der Stand ist. Der ist auch noch, glaube ich, einen Moment raus. Müssen wir mal schauen, wie das dann nächste Woche aussieht. Und bei Chabot und bei Alder Kiel. Mein Alder Kiel hat jetzt auch beim 6:2 gegen Groß Asbach nicht gespielt. Chabot glaube ich aber auch nicht. Oder hat er gespielt? Weiß gerade gar nicht mehr. Also wie gesagt, muss man mal schauen, wie sich das dann nächste Woche darstellt. Das ist natürlich anderthalb Wochen vor dem Spiel noch ein bisschen zu früh, um da auf die Personalsituation zu blicken. Ich gehe mal davon aus, dass wir mit El Canus auf der offensiven Mittelfeld also im Zentrum starten werden, hinter dem Jurovic. Viel mehr Offensivkräfte haben wir ja da fürs Zentrum auch nicht. Also Mittelstürmer und offensives zentrales Mittelfeld. Und dann mal schauen, wer sich dann da auf den Flügeln wie sortiert und auch wie sich die Defensiv dann aufstellt. Aber ich glaube, du kannst Freiburg schlagen, aber du musst halt wieder mehr zeigen, als du es gegen Gladbach getan hast. Also weil das sind alles so Spiele. Ja, also auch St. Pauli zu Hause. Das sind alles so Knochenjobs und du musst jetzt einfach endlich mal anfangen, diese Spiele auch so anzunehmen, als das, was sie sind. Nämlich, du kannst nicht Shishi, Hackentrick, dies, das spielen. Du musst dich reinknallen, du musst dich konzentrieren. Und dann kannst du Gegner wie St. Pauli, wie Freiburg, wie Celta Vigo, kannst du die schlagen. Aber es kommt halt nicht von allein und ich hoffe, dass die Mannschaft das jetzt, wenn sie dann auch personal wieder ein bisschen breiter aufgestellt ist, dass sie jetzt endlich auf die Kette kriegt. Und dann auch endlich inhaltlich, also wirklich auch kapiert, weil ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, manchmal ist es wollen, aber nicht können und manchmal ist es nicht verstanden haben, worum es geht in manchen Situationen. Das ist mehr mal weniger, aber ja, so wie wir es hergespielt haben, da gab es ein paar Gründe für, aber so können wir halt nicht weitermachen, wenn wir nächstes Jahr wieder in Europa spielen wollen. Dann hoffentlich gegen französische Mannschaften auswärts. Wir schieben unseren zweiten kleinen Werbeblock ein. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch eine Rezension da lassen auf Apple Podcast oder ihr könnt uns bei Spotify bewerten. Wenn ihr uns jetzt bei YouTube gerade zuschaut, wie wir hier reden, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und aktiviert die Glocke. Dann finden auch andere VfB-Fans uns leichter. Und genau, wenn ihr uns...
Überall könnt ihr uns unterstützen. Weiter sagen, dass es den Podcast gibt und die Sendung und dass ihr ja auch auf Twitch manchmal streamen. Sagt allen Bescheid, wo ihr wisst, die haben Twitch, dass die unseren Kanal mal abonnieren, das hilft uns sehr. Genau, wenn ihr das als VOD seht hier auf Twitch, dann könnt ihr auch gerne irgendwie noch was drunter schreiben, Kommentar. Abo sowieso, ne? Alles klar, wisst ihr Bescheid.
Also die Glocke. 14 Follower haben wir aktuell bei Twitch. Jetzt hoffe ich, haben wir nur zwei Zuschauer und einen davon bin ich.
14.000, ja, hast du richtig gesagt.
Ja, 14.000, genau, natürlich. Gut, wir blicken nochmal gerade zum Abschluss auf die anderen VfB-Mannschaften und auf unsere Leihspieler. Die Frauen konnten am zweiten Spieltag nur 1:1 spielen in Andernach. Haruka Osawa mit ihrem dritten Saisontor war für das VfB-Tor verantwortlich. Auf die Tabelle zu blicken machen nach dem zweiten Spieltag auch noch wenig Sinn. Und der VfB spielt am 7., also jetzt am kommenden Wochenende, die zweite Frauenbundesliga spielt da durch, um 14 Uhr bei Borussia Mönchengladbach, und zwar bei der ersten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, die in der zweiten Liga spielt. Also es ist auch schön, dass wir da erstmal auf solche Vereine treffen, so reizvoll das natürlich auch ist, gegen die sag mal, klassischen Amateurvereine zu spielen, die dann halt eine sehr starke Frauenabteilung haben. Es ist auch schön, dann jetzt gegen Bayern gespielt, es geht gegen Gladbach. Ah, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Der VfB 2 hat auch 1:1 gespielt, hat lange geführt durch ein Tor von Mirza Katovic im Grünwalder Stadion bei den 60ern. Und ich glaube, in der 97. Minute hat 60 dann auch ausgeglichen. Chris, du hast wahrscheinlich wie immer auf Magenta verfolgt. Ärgerlich, oder? Weil eigentlich ist der VfB ja Außenseiter in diesem Spiel gegen 60, die ja auch sich prominent verstärkt haben. Und dann führst du und kriegst du trotzdem einen reingedrückt.
Ja, also super ärgerlich, weil die haben richtig, richtig gefightet. Die haben richtig gut gespielt. Und ich hatte echt verdrängt, was für ein Assi der Volland auf dem Platz ist.
Ja.
Das ist ja unglaublich gewesen, ey. Also, puh, und die 60er waren wirklich hauptsächlich damit beschäftigt, irgendwie in den Strafraum reinzurennen und umzufallen. Also in den allermeisten Fällen sind die reingerannt und umgefallen. Egal, ob einer vom VfB da stand oder nicht und wollten Elfmeter. Das war so ein bisschen lächerlich. Und es ist echt schade, dass quasi mit der letzten Aktion vom Spiel du da den Coup dann doch nicht landen konntest. Aber auch ein Punkt da, der verdient ist auf jeden Fall, ist wahrscheinlich noch Gold wert in der Saison. Also die sind gut drin in der Saison, spielen da glaube ich, eine ordentliche Rolle und haben jetzt auch gezeigt, hey, wir können auch gegen die stärkeren Teams da auf jeden Fall mithalten. Deswegen guckt auf jeden Fall mal rein bei der zweiten. Also es lohnt sich. Es sind tolle, tolle Matches.
Und vor allem jetzt hast du ja auch keine, anders als in der Woche zuvor, hast du ja auch keine Spieler von oben diesmal dabei. Die saßen alle auf der Bank. Jetzt hast du wieder eine Mannschaft, die aus Eigengewächsen größtenteils besteht, was ja eigentlich schön auch, Misa Katovic ist ja ein Eigengewächs aus der eigenen Jugend. Und jetzt geht's weiter. Der VfB ist aktuell Zehnter mit 5 Punkten. Am 13. September geht's dann weiter um 14 Uhr daheim gegen Saarbrücken. Auch das ein Gegner, der schwierig ist. Die werden ja beinahe aufgestiegen. Unterlagen dann unserem Pokalgegner Braunschweig über 2 Spiele in der Relegation. Die U19 hat spielfrei, sie sind momentan Dritter mit 7 Punkten. Nächstes Spiel am 13. September in Offenbach beim Tabellen-7. Die U17 hat ihr erstes Spiel in der Nachwuchsliga gespielt und hat verloren, ausgerechnet gegen die scheiß Kickers. Karin Gehlis und Aydin mit den Treffern für die VfB U17. Und da geht es weiter am 13. September um 14 Uhr gegen Unterhaching. Wir kommen noch zu den Leihspielern. Jasinio Malanga ist leider gerade leicht angeschlagen, war also nicht dabei beim 2:0 von Elversberg gegen Hertha BSC. Elversberg ist schon wieder Zweiter nach 4 Spielen mit 9 Punkten in der zweiten Liga. Jovan Milosevic wurde nach 86 Minuten ausgewechselt, diesmal ohne Tor beim 2:0 gegen Radnitsky Sudulica, wird wahrscheinlich ausgesprochen. Partizan ist immer noch Tabellenführer, liegt aber daran, dass Roter Stern ein Spiel weniger hat noch. Dennis Seim hat seine erste weiße Weste, genauso wie Alex Nübel an diesem Wochenende, eingesammelt. 0:0 hieß es am Ende in Nürnberg. Nürnberg, die auch katastrophal gestartet sind in die Zweitligasaison.
War nicht da sogar Man of the Match?
Das kann sein.
Ich glaube, ne, also.
Ja, er hat auf jeden Fall durchgespielt. Logischerweise hast du eine erste weiße Weste und vermutlich auch Man of the Match. Paderborn ist das Elfter mit 5 Punkten und Laurin Ulrich war Teil eines wilden Spiels. 4:5 hieß es am Ende aus Magdeburger Sicht gegen die Spielvereinigung Fürth. Das war wild. Ulrich bereitete das 1:1 vor, hat dann auch, wurde nach 89 Minuten ausgewechselt, war also in diesem Spiel, hat eine große Rolle in diesem Spiel gespielt. Und Magdeburg ist aktuell Tabellen 15. mit 3 Punkten, aber da ist natürlich noch viel Saison zu spielen. Wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Euch, lieben Hörerinnen und Hörern, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für diejenigen, die uns im Stream verfolgt haben.
Wir haben übrigens mittlerweile 15 Follower.
Geil.
The Dentra C hat uns nämlich gefollowt.
Danke für dein Follow.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Und danke an die 14 anderen, wobei einer von denen bin ich. Gut, also wir werden uns wieder hören in 2 Wochen nach hoffentlich dem Auswärtssieg in Freiburg. Und wir werden dann mal schauen, auch wie wir das Termin nicht machen mit den Europapokalspielen. Ich gehe davon aus, dass wir immer vor den Europapokalspielen aufnehmen und nicht am Freitag danach. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Bis dahin erstmal danke euch beiden für eure Zeit.
Sehr gerne.
Und thanks for having me. Wie es so schön heißt.
Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder nach dem Spiel in Freiburg und reden dann über dieses Spiel. Also, bis dahin. Ciao.
Tschüss.